Wir steigen in die Diskussion ein. Wir haben mehrere Wortmeldungen. Ich erinnere aber nochmals an das, was wir abgemacht haben. Die Redezeit beträgt 5 Minuten und das ist natürlich nicht die Idee, dass man 2 Zettel abgibt, damit man 10 Minuten aneinander reden kann. Also haltet euch bitte an die Spielregeln, so wie sie mit der Geschäftsordnung abgemacht worden sind. Als erster Redner hat sich gemeldet Pino Sergi und bereitstellen soll sich Kollege Philippe Sauvin.
Cari compagni, io non ho presentato 2 bigliettini per parlare 2 volte 5 minuti, spero di starci in 5 minuti, casomai sfonderò di mezzo minuto, di un minuto, domando un po' di comprensione, visto che non ho intenzione di intervenire su altre questioni in questo congresso. Il rapporto di attività è anche un giudizio sull'evoluzione del rapporto tra i salariati e il padronato, tra il capitale e il lavoro per gli anni appena trascorsi. Hans Scheppi l'ha appena detto, il facit qual è di questo rapporto d'attività? Il 6 se l'è cavata bene. Abbiamo tenuto, siamo riusciti a difendere la nostra situazione. La questione però che con questo tipo di ragionamento viene elusa, non viene affrontata, è quella, ed è uno dei punti di divergenza tra il rapporto d'attività e il documento che i compagni del Manifesto 6 hanno elaborato, è proprio su questo punto, quella relativa all'evoluzione dei lavoratori, della loro situazione, dei rapporti reali, concreti tra capitale e lavoro. Come se la sono cavata allora i lavoratori, visto che il 6 se l'è cavata bene? Beh, direi male, decisamente male, direi, in questi 4 anni. Potrei passare in rassegna le condizioni concrete che sono peggiorate in settori in cui il 6 è più debole. Mi limiterò al settore dove il 6 è più forte, quello del settore principale della costruzione. Non posso fare una lunga analisi in 5 minuti, ma richiamo i punti che tutti i lavoratori dell'edilizia che sono qui e anche quelli che sono sui cantieri conoscono e vivono. Abbiamo avuto una forte perdita del potere d'acquisto. Ne abbiamo fatto il tema centrale della nostra campagna. Abbiamo detto che senza aumenti di 500-600 franchi non avremmo recuperato questo potere d'acquisto e basta pensare cosa succede questi mesi stessi con i premi delle casse malati per sapere che questo potere d'acquisto è ben lungi dall'essere recuperato. È aumentata la flessibilità, le ore flessibili abbiamo dovuto ingoiarle e sono diventate un elemento di campagna attiva dei padroni. È aumentata la precarietà. Quante volte i lavoratori denunciano la presenza massiccia di lavoratori temporanei, di lavoratori su chiamata? Sono peggiorate le condizioni di lavoro attraverso il peggioramento della questione dell'indennità di intemperie, attraverso l'aumento dei ritmi, attraverso l'introduzione del lavoro quasi regolare il sabato. Abbiamo dovuto incassare l'introduzione del lavoro a turni, a precise condizioni, ma il lavoro a turni nella edilizia. Infine abbiamo vissuto la soppressione di altri posti di lavoro. Tutto questo, dire tutto questo non vuol dire demolire il sindacato, non vuol dire negare l'importanza del sindacato, non vuol dire abbattere il lavoro che è stato fatto, vuol dire semplicemente che la sua azione non è stata sufficiente rispetto alla grande offensiva del padronato. E dire queste cose vuol dire anche guadagnarsi il rispetto dei lavoratori, perché non si può dire beh, ce la siamo cavata bene quando loro se la cavano male. Bisogna dire la verità, perché in questo modo i lavoratori possono riflettersi, possono specchiarsi in questa analisi che fa il sindacato. Il sindacato guadagna fiducia e rispetto se dice la verità, anche ammettendo che la sua azione non è stata sufficiente e non è stata all'altezza dell'offensiva padronale. Perché Hans, se è vero che abbiamo fatto in questi 4 anni tante azioni, tante anche scioperi, come dici tu, anche se bisogna relativizzare, come non avevamo mai fatto nell'ultimo dopoguerra, è anche vero che l'offensiva padronale della borghesia non è mai stata così forte come in questi ultimi 4 anni. Quindi rispetto a questo. Qual è stato, e concludo brevemente, noi nell'analisi del nostro documento abbiamo analizzato tutte queste cose. Qual è la responsabilità della direzione sindacale? È stata quella di non aver non tanto di non aver raggiunto gli obiettivi, si ammette che non sono stati raggiunti alcuni obiettivi, ma è stata quella di non aver capito la crisi strutturale nella quale il sindacato vive, di non aver visto gli elementi di crisi e non aver preso, in particolare a livello organizzativo, nelle sezioni e regioni, le misure necessarie per farvi fronte. La crisi strutturale che oggi il SEI è una crisi nella misura in cui molte sezioni e regioni si è venuto a mancare un rapporto vivo con i lavoratori. Non c'è più un contatto diretto, non riusciamo più a sentire, a capire e a essere in sintonia con i lavoratori. E questo distacco purtroppo in alcune regioni e sezioni è totale, abbiamo un rapporto morto con i lavoratori e bisognerà riattivare questo rapporto. Il rapporto di attività, e finisco.
Kollege Sergi, ich bitte dich zum Schluss zu kommen, die Redezeit ist abgelaufen.
Il rapporto di attività ignora tutte queste cose e quindi è insufficiente. Io quindi invito i delegati a segnalare questa insoddisfazione dell'analisi che ho detto, a segnalare che è insufficiente questa analisi votando contro o astenendosi. Bisogna dimostrare, dare un segnale in questo senso sul rapporto d'attività. Grazie.
Das Wort hat Philippe Sauvin und ich bitte den Kollegen Beat Jos, sich bereitzustellen.
Le délégué des travailleurs et travailleuses agricoles pour la section de la côte, Recep Ademi, un sans-papier de l'ex-Yougoslavie, a malheureusement été empêché et il n'est pas là aujourd'hui. Il m'a demandé de préciser le rapport d'activité sur ce que je vais vous lire maintenant. Chers camarades, le SIB soutient les travailleurs agricoles depuis quelques années. Les avancées réalisées ne sont effectivement pas proportionnelles aux conditions de travail misérables que vivent ces travailleurs et travailleuses agricoles. Néanmoins, la campagne de sensibilisation lancée pendant la fête des vignerons en été 99 a reçu un écho très remarqué, ce qui a permis une augmentation des salaires de 200 francs à partir du 1er mai 2000 et la mise en place d'un contrat type dans le canton de Vaud, certes encore insuffisant, mais démontrant la détermination de ces travailleurs. Car ce n'est que grâce aux militants de ce secteur que ces améliorations ont été possibles. Des militants qui n'ont pas épargné leurs efforts pour sillonner la campagne et informer leurs collègues de travail. N'oublions pas que deux grèves ont eu lieu dans le canton de Vaud au printemps de cette année dans deux entreprises agricoles, du jamais vu. La première pour obtenir la réduction du temps de travail et la seconde pour préserver les pauses de travail payées, un acquis qu'on ne devrait en aucun cas laisser tomber. Le courage de ces travailleuses et travailleurs a été exemplaire et il mérite d'être souligné. Le moyen de la grève reste souvent le seul outil pour faire avancer les justes revendications des travailleuses et des travailleurs, et il doit être utilisé largement dans notre syndicat. L'Union suisse des paysans, certainement due aussi à la pression du SIB, a décidé d'augmenter le salaire minimum de 180 francs dès l'année prochaine. Ceci après 6 ans de stagnation. Donc, l'Union suisse des paysans a décidé d'augmenter le salaire minimum à 2700 francs pour toute la Suisse à partir de l'année prochaine. Mais en même temps, le Conseil fédéral a augmenté les déductions pour le logement et la nourriture de 90 francs par mois, ce qui fait que le gain pour les travailleuses et travailleurs reste minime. Les travailleuses et travailleurs agricoles continueront leur lutte pour un salaire minimum de 3000 francs net et une semaine de travail de 45 heures. Pour atteindre ce but, ils ont besoin du large soutien et de la détermination de tout notre syndicat. Merci pour votre appui. Recep Ademi. J'aimerais préciser, donc ça je le dis, c'est moi qui le dis, j'aimerais préciser que Recep Ademi travaille depuis 4 mois dans le bâtiment, car avec son salaire de travailleur agricole, il ne remplissait pas les conditions pour le regroupement familial. Et s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est justement parce que sa famille va venir ses jours. Je voudrais également préciser et ceci se manque dans le rapport, que à côté des travailleurs agricoles, les paysagistes et horticulteurs avancent dans le canton de Vaud. Le SIB signe la convention de paysagistes. Mais là aussi, nous avons besoin du soutien de tout le SIB pour que nous puissions mieux organiser les paysagistes au niveau national. Les travailleurs et travailleuses agricoles et les paysagistes doivent devenir une partie intégrale de la politique syndicale du SIB. Merci.
Nächster Redner, Beat Jost, und das soll sich bereitstellen Jean-Michel Doliveau.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Martin Ebner ist kein Gewerkschafter, Martin Ebner ist kein Demokrat, aber Martin Ebner ist verglichen mit unserer Geschäftsleitung fair. Er ließ mich an der Generalversammlung der Allgrupp eine Viertelstunde sprechen. Die Redezeitbeschränkung hier dient nur dem Ziele, eine vernünftige Debatte zu verhindern. Ich habe zwei Wortmeldungen hinterlegt. Ich spreche zum Tätigkeitsbericht eigentlich zu zwei Themen. Unsere Geschäftsordnung, die wir heute verabschiedet haben, heißt, niemand darf mehr als zweimal zum gleichen Thema reden. Ich beanspruche für mich hier als Gewerkschafter, der aus der Basis kommt, das mir erlaubt, doch 5 bis 10 Minuten hier kritisch zu diesem Tätigkeitsbericht und zu unserer Arbeit zu äußern. Das als formelle Vorbemerkung. Solche Spielchen, die ich hier erlebe, erlebe ich im Wallis, wo ich in der Minderheit politisiere und wo die CVP alles versucht, uns mit solchen Formalismen zum Schweigen zu bringen, was ihr immer weniger, Gott sei Dank, gelingt. Werte Kollege Präsident, werte Mitglieder der Geschäftsleitung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ging es an diesem Kongress hier nur um persönliche Abrechnungen und billige Schuldzuweisungen, wie das gelegentlich und bequemerweise und auch nervöserweise behauptet wird, so könnten wir uns sehr einfach machen. Man müsste vieles bemerken, vieles bilanzieren, vieles beanstanden, vieles bemängeln. Ich könnte beispielsweise sagen, wo ist unsere längst fällige, längst versprochene, längst überfällige neue Zeitung? Warum ist Works so ein Morks? Warum beauftragt man unfähige, überforderte Leute mit den wichtigen Projekten? Warum schließt man die guten Leute in den eigenen Redaktionen davon aus? Warum setzen sich interessierte, gute Journalistinnen und Journalisten Hals über Kopf ab? Warum machen sie sich aus dem Staub, bevor die Sache zu rollen beginnt? Oder man könnte sagen, warum ließ sich unsere Spitze in Bern von den neoliberalen Sparaposteln so klassisch über den runden Tisch der hysterischen Sanierung der Bundesfinanzen ziehen? Wo blieb wenigstens der laute Protest und Aufschrei der runden Tischler, als jetzt Bundesrat Villiger die damals den Gewerkschaften abgerungenen Zugeständnisse von mehreren 100 Millionen Franken einmal mehr den Reichen, den unersättlichen, den habgierigen Banken zum Geschenk hinwarf, um es dann bei nächster Gelegenheit, wir kennen es wieder, den kleinen Leuten, den arbeitenden, lohnabhängigen Menschen aus dem Geldsack zu nehmen. Oder ich könnte ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, fragen, wo schliefen, lieber Vasco Pedrina, die gewerkschaftlichen Nationalbankräte, auch die der GBI, als kürzlich in der Nationalbank und im Bundesrat diese unheimlich wichtigen geld- und wirtschaftspolitischen Weichen gestellt wurden? Warum war nie von einem in diesen Geldfragen wirklich kapablen Serge Gayard die Rede? Warum gab es keine linken Kandidaten und keine gewerkschaftlichen Oppositionen in diesem ganz zentralen Ding? Warum haben sich die puren Monetaristen nicht nur inhaltlich, sondern jetzt auch personell auf der ganzen Linie durchgesetzt? Und das in einer Bank, die dem Volk gehört, die aber, wir müssen es immer wieder beklagen, die aber gegen das Volk und die große Mehrheit der Lohnabhängigen politisiert. Darüber könnte man ragen, fragen, hinterfragen und bilanzieren. Aufgrund der Redezeitbeschränkung konzentriere ich mich hier aber auf zwei Fragen, in der ich selber, ich sage es, in der ich selber auch in der Verantwortung stehe, in der ich auch in der Pflicht bin, nämlich auf die Industrie und auf die Unia. Zwei brennende Fragen stehen diesbezüglich im Raum. Erstens, wer hat zu verantworten, dass unser Industriesektor und damit die ehemalige, erst 1993 fusionierte Gewerkschaft Textil, Chemie, Papier, GDCP, GB-intern aus sämtlichen wesentlichen Instanzen verschwindet und, was noch viel verheerender ist, dass nach außen industrie- und gewerkschaftspolitisch Lohn- und Gesamtarbeitsvertraglich in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden droht? Und zweitens, wer hat zu verantworten und warum ist es nicht möglich, aus der Unia eine gute, breite soziale Bewegung im weiten, prekären Dienstleistungsbereich, wo vor allem Frauen betroffen und ausgebeutet sind, zu machen? Womit haben die Unia-Mitglieder und die Verantwortlichen der Sektionen verdient, dass die Unia wie ein Flipperkasten funktioniert zwischen Bern und Zürich, zwischen SMU und GBI? Drücken viele mehr oder minder Fähige an den Knöpfen, doch niemand weiß, wohin es die Unia-Kugel im wöchentlichen Wechsel verschlägt. Zum Industriesektor.
Jost, ich bitte
zum Industriesektor.
Abzuschließen.
Ich beschränke mich hier jetzt in der ersten auf den Industriesektor. Ich will das hier sagen, ob mir Franz Kahannes das Wort nimmt oder nicht. Sonst komme ich ein zweites Mal. Zum Industriesektor.
Herr Kollege Jost, du kannst ein zweites Mal reden, aber deine 5 Minuten sind abgelaufen. Es kommt der nächste Redner und du kannst dich wieder hinten anstellen. Ich habe auch einen Meldezettel von dir.
Okay, ich danke Franz Kahannes, dem Zürcher Bürokraten. Ich werde ein zweites Mal kommen und mich zum Thema Industrie, da gehen wir dann ins Konkrete, zum Thema Industrie und Unia hier äußern.
Danke für die Rosinen, lieber Kollege Jost. Es kommt hier Jean-Michel Dolivo und es soll sich bereitstellen Achille Renault.
Chers collègues, le rapport d'activité, comme l'a dit Pino Sergi, devrait nous permettre de discuter de l'intervention de notre syndicat en rapport avec ses objectifs et en rapport avec les conditions de travail concrètes que les travailleuses et travailleurs vivent sur les chantiers, dans les entreprises ou dans le secteur des services. Je ne vais pas maintenant développer l'ensemble de la péjoration de ces conditions de travail, d'autres collègues l'ont souligné. Je me bornerai à aborder une seule question, la question des horaires et de la durée du travail. Et pourquoi les horaires et la durée du travail? C'est parce que sur ces questions-là, nous avons connu une péjoration massive des conditions de travail, développement de dérogations aux horaires ordinaires de travail, développement du travail par équipe, développement du travail de nuit, développement également, il l'a été dit, du travail temporaire. Cette flexibilisation des horaires et de la durée du travail, cette déréglementation de la journée, de la semaine de travail, ce développement du point de vue des employeurs, d'une politique d'attaque systématique à ce qui était des acquis du mouvement des travailleurs, des conventions collectives, elle s'est développée de manière extrêmement concrète ces dernières années et tous les collègues qui sont sur les chantiers et dans les entreprises le savent bien. Du point de vue politique, cette flexibilisation accrue s'est exprimée par la volonté du Conseil fédéral, des associations patronales de réviser la loi sur le travail. Une première tentative a échoué grâce à une intervention syndicale extrêmement musclée et importante, en lien du reste avec d'autres associations, notamment par rapport au travail du dimanche. La deuxième tentative, la deuxième révision de la loi sur le travail a, elle, été admise, acceptée, et elle a introduit dans la législation de protection des travailleurs et concrètement sur les places de travail une pression encore plus forte à la flexibilisation. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est le travail du soir. Vous savez, collègues, que de 20h à 23h, voire 24h, il n'y a plus besoin d'autorisation. Eh bien, se développe aujourd'hui dans toute une série de secteurs et également risque de se développer sur les chantiers une pression pour que les travailleurs et les travailleuses doivent travailler normalement en horaire ordinaire jusqu'à 23h, voire 24h. Et corollaire à cette pression, que les suppléments de salaire qui sont liés à ce travail durant cette période, qui étaient liés à ce travail durant cette période, tombent. Ça deviendra du travail normal, du travail ordinaire. Et vous le savez aussi, dans la convention collective de la maçonnerie, il existe des suppléments de salaire. Eh bien, les employeurs vont les remettre en question, vont essayer, sur la base de la deuxième révision de la loi sur le travail, de les remettre en cause. Eh bien, il m'apparaît qu'une telle attaque du point de vue des horaires, de la durée du travail, aux conditions de travail, devrait faire l'objet, dans le rapport d'activité, d'un véritable bilan, ce d'autant que la direction du SIB et la direction de l'Union syndicale suisse n'ont pas du tout été à la hauteur de cette attaque patronale. Au contraire, dans leur majorité, ils ont admis cette deuxième révision de la loi sur le travail et aujourd'hui n'ont plus que les larmes pour pleurer, pas eux, mais les travailleurs et travailleuses, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles aujourd'hui les employeurs s'appuient sur cette loi sur le travail pour péjorer les horaires de travail et la durée du travail. Je crois que là, on a un exemple très concret de ce qu'un rapport d'activité devrait débattre et on ne peut pas se cantonner à une discussion « tout va très bien, Madame la Marquise, le CIB a survécu ». Cela n'est pas possible. Deuxième exemple, et j'aimerais le souligner ici, c'est le développement du travail sur appel dans le secteur de la vente. Certes, il y a eu des prises de position communes contre le travail sur appel. Certes, Unia a pris des positions publiques par conférence de presse notamment. Mais tous et toutes savent dans le secteur à quel point les formes de travail sur appel, notamment le travail à temps partiel irrégulier, se sont développées pour des femmes compte tenu des besoins de revenus qu'ont ces femmes de trouver un emploi, souvent pour compléter le revenu que leur mari a dans un autre secteur professionnel. Et de ce point de vue, je pense que nous n'avons pas été à la hauteur, nous n'avons pas pris en compte le développement dans ce secteur des services du travail partiel irrégulier et de ce forcé et ce qu'il implique pour les femmes, notamment en matière de revenus, mais aussi en matière de vie sociale, de vie familiale. Sur ces deux exemples, le rapport d'activité est particulièrement carent et de ce point de vue, comme signataire du manifeste, je vous appelle et je trouve que c'est le minimum pour l'ensemble des collègues qui travaillent et qui vivent ces conditions à exprimer votre défiance face à une absence véritable de bilan qui serait nécessaire sur ces attaques patronales et les réponses que nous avons pu apporter.
Danke, Kollege Dolivo. Kollege Achil Renaud. Bitte, und das soll sich bereitstellen, Kollegin Heidi Hoffmann.
Chers collègues, en page 23 du rapport d'activité, on parle des effectifs du syndicat. Et si on regardait en détail ces effectifs, peut-être qu'on y verrait le nom d'un collègue de travail qui a travaillé sur le chantier de la NLFA et qui s'appelle Wilfred. Wilfred vient du Lesotho. Il nous demande aujourd'hui d'écouter ses paroles, il nous demande aujourd'hui de venir à son secours et il n'a pas d'autre moyen que de s'adresser à notre syndicat, honneur est pour nous, pour trouver une solution à ses problèmes. Pour rappel, chers collègues, rappelez-vous de ce chantier où des dizaines de travailleurs d'Afrique du Sud et du Lesotho sont venus faire nos NLFA et où la commission paritaire plénière en Suisse a constaté que les travailleurs noirs touchaient 1000 francs alors que leurs collègues blancs d'Afrique du Sud touchaient, eux, 3400 francs. Ça a l'air bien en dessous de la Convention nationale, mais le SIB est intervenu pour faire respecter les conditions de travail. Vous savez, l'apartheid, il a disparu, peut-être,
dans la parole, mais dans la vie de tous les jours, les Noirs ressentent toujours aussi fort leur couleur raciale. Et Wilfred nous dit aujourd'hui ceci. Quand ces travailleurs ont approché le SIB pour être défendus, ils ont été tout de suite après renvoyés au Lesotho. Et ces 10 travailleurs n'ont jamais perçu aujourd'hui l'argent auquel ils ont droit pour avoir fait nos chantiers des NLFA. D'une part, ils n'ont pas été payés. Ensuite, ils ont été licenciés pour, d'une manière hypocrite, raison médicale. Or, quand des spécialistes qui font du forage ont un certificat médical disant qu'ils ne peuvent pas continuer ce travail-là, pour Wilfred et ses amis noirs, la situation d'aujourd'hui, c'est qu'un papa sans travail, sans argent, ne peut plus envoyer au Lesotho ses enfants à l'école. Et effectivement, comme ils ont eu des contrats en Afrique du Sud, ces travailleurs qui sont venus dans notre pays faire le travail pour nous, ces travailleurs ont essayé de faire valoir leur droit d'être payés, comme l'entreprise s'est engagée après l'intervention du SIB, ont essayé de faire valoir leur droit en Afrique du Sud. Malheureusement, ils n'ont pas eu la possibilité ni financière ni de trouver les avocats pour le faire. Aujourd'hui, Wilfred et ses camarades qui ont fait nos chantiers et dont la commission paritaire suisse, notre convention collective, a reconnu leur plein droit, nous demandent à nous et SIB, à qui ils ont signé des procurations, dont leurs noms sont encore dans Adonis, d'être responsables. Quand on apprivoise quelqu'un, on en devient responsable, demande que le SIB continue à être responsable de ce qui leur est arrivé sur nos chantiers en Suisse, et demande que tous les moyens soient mis en œuvre pour les soutenir dans leur action au Lesotho, à la Cour suprême, en engageant 2 avocats. Les frais de procédure sont longs, sont compliqués. Effectivement, il faut faire des recherches, il faudra effectivement mettre la Suisse devant ses responsabilités. Et le devis actuel est de 40 000 francs pour faire ces enquêtes, l'engagement de 2 avocats et pouvoir produire à la Cour suprême qui, contrairement à la justice suisse, doit d'abord se déterminer si la plainte est recevable, et c'est lorsqu'elle elle estime que la plainte est recevable qu'elle admet que la procédure se fasse. C'est cher payé, c'est 40 000 francs que ces travailleurs nous demandent, effectivement, mais n'oubliez pas, ils ont fait nos chantiers, on est intervenus, ils sont repartis, ils n'ont pas été payés et ils ont été licenciés droit derrière. Chers collègues, dans cette salle, ouvrons nos yeux, ouvrons nos esprits, ouvrons nos frontières, et que le syndicalisme, même si malheureusement il y a peu de cela dans le rapport d'activité, redevienne ce qu'il était, un mouvement international. Merci.
Danke, Kollege Renault. Bitte Heidi Hoffmann und bereitstellen soll sich Jean Kunz.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Traktandum Tätigkeitsbericht. Die Gewerkschaft hat nicht genügend getan. Bino Ebner ist fairer als die Geschäftsleitung. Ebner gibt mir 15 Minuten, die Geschäftsleitung gibt mir 5 Minuten. Die Ziele haben wir gesetzt. Wir, die Basiskolleginnen und Kollegen am letzten Kongress. Wer ist denn die GBI? Ist das die Geschäftsleitung? Sind das unsere Funktionärinnen und Funktionären? Ich habe immer gemeint, wir, die Basis, sind die GBI. Und wenn diese Angriffe kommen, dann fühle ich mich persönlich angegriffen. Ich habe den Zielen vor 4 Jahren zugestimmt. Ihr habt ihnen zugestimmt. Wir hier in diesem Saal haben uns für 5 Minuten entschieden. Ich denke, Kritik ist richtig. Sie muss sein, konstruktive Kritik, aber bitte auch beim richtigen Adressat. Also heute habe ich bereits gelernt, wir als Basis sind unfairer als Ebner, einem und unseren Funktionären. Seltsam ist doch auch, dass vorwiegend bis jetzt da vorne Funktionäre standen. Ist denn die Gewerkschaftsapparat nicht im Dienste von uns Basis da? Hat sich die Welt gekehrt? Sind wir Basiskolleginnen plötzlich für die Funktionäre da? Ich frage mich, wer hier was zu sagen hat, und ich denke, die Stimmkarten werden es dann sagen. aber ich bin immer noch der Meinung, das höchste Organ, das wichtigste sind die Kolleginnen und Kollegen der Basis und die Funktionäre sind in unserem Auftrag tätig. Und wenn die GBI nicht genügend getan hat, dann sind wir Basiskolleginnen und Kollegen angesprochen. Aber ich sehe doch auch die vielen Kolleginnen und Kollegen an der Basis, die ihre Freizeit opfern, ihre Familien auch wichtige Zeit wegnehmen. Ich sehe aber auch die Funktionäre, für die wir es immer noch nicht geschafft haben, anständige Arbeitsbedingungen herzubringen in der GBI, die immer noch 50, 60 Stunden arbeiten. Was haben Sie dann nicht genügend getan in diesen 50, 60 Stunden oder mehr mit ein, zwei Wochen Ferien? Wir sind gefordert, hier zu sagen, was ungenügend ist, aber auch im Rahmen unserer Möglichkeiten. Die meisten von uns haben einen Beruf oder sind zu Hause tätig, arbeiten 40, 45 Stunden oder mehr. Und viele, und deshalb seid ihr wahrscheinlich heute auch hier als Delegierte eurer Kolleginnen und Kollegen, bringt 10, 15 Stunden oder mehr im Milizsystem der Gewerkschaften. Sicher, wir haben nicht genügend erreicht, aber ich denke, jede und jeder und egal welcher Strömung hier im Saal hat genügend getan im Rahmen seiner Kräfte und deshalb bitte ich für die zukünftigen Voten einmal daran zu denken, dass die Funktionäre im Dienste von uns stehen und dass wir die politische Linie festzulegen haben, was wir an diesem Kongress auch tun werden.
Danke Heidi. Kollege Jean Kunz und bereitstellen soll sich Urs Diethelm.
Camarade Président, c'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui. Et si pour certains, c'est une interrogation, Kunzipar y revient, je tiens aujourd'hui à être présent justement devant le Congrès pour expliquer, pour débattre dans un cadre démocratique comme le Congrès du SIB. Le document que nous avons produit avant les vacances, qui a été distribué pour discussion et qui sera aussi traité aujourd'hui, c'est un outil de réflexion critique pour construire le SIB et pas pour détruire comme certains l'ont laissé entendre. Sur le rapport d'activité, je me concentrerai sur trois points. Le premier concerne toute la question de l'intersyndicale, de la construction de la maison syndicale. Lors du congrès de Locarno, l'idée d'une confédération a été lancée avec la MFTMH. C'est un besoin, c'est une nécessité évidente pour nous, pour la plupart des militants, depuis des années. Je me rappelle d'un séminaire à Fribourg où nous avions lancé l'idée du CUT. Et je pense que dans la tête, chez les militants, on a fait quelques pas. Depuis ce congrès de Locarno, malheureusement, on doit constater qu'on n'a pas avancé d'un pas. Et je ne parle pas des questions de gestion des membres, de la caisse chômage, du journal, qui est un point positif quand même, en tout cas, de ce qui a été produit en Suisse romande, et des quelques exemples locaux de travail en commun. C'est un travail qui se fait depuis des années dans certaines sections et d'autres pas. Mais je parle d'un projet politique, syndical commun. Et là, on doit constater malheureusement que depuis Locarno, rien n'a été fait. Quelle politique conventionnelle voulons-nous mener ensemble? Est-il possible, à l'avenir, d'avoir une politique conventionnelle de confrontation pour redéfinir le rapport de force face au patronat sans en discuter? On nous le promet pour les années suivantes, on pourra encore attendre longtemps. Comment travaille-t-on ensemble sur les mêmes chantiers? Ça, c'est un problème qui se pose dans toutes les sections. Dans quelques-unes, on a fait un petit pas. Mais globalement, entre les fédérations, dans ce projet-là, on n'a même pas pu parler comment on va travailler, comment on va trouver les travailleurs sur le chantier. Quelle présence syndicale on veut développer sur les lieux de travail, avec les commissions d'entreprise, avec le réseau de militants? Pas traité. Et comment on gère la paix du travail, hein? Parce qu'on dit la FTMH, elle est molle, elle est consensuelle, le cible est fort. Au niveau de la paix du travail, on est aussi bétonné que la FTMH, même si on mène quelques actions de temps en temps. Tout le problème de la santé, de la sécurité au travail, du stress, des problèmes qui se posent. On n'a pas avancé d'un pas. Et tout le dossier plus large sur la privatisation et les services publics, pas pu discuter entre le CIB et la FTMH dans ce projet. Et oui, camarades, c'est des questions essentielles. Et pourquoi on ne peut pas en parler? Manque de courage? Peur du blocage? Je vous avoue que je ne comprends pas. Alors que dans le rapport d'activité, on parle de coopération avec les autres syndicats. Il est dit à la page 29, dans l'industrie des arts et métiers, ces deux organisations, le CIB et la FTMH, interviennent dans des domaines très apparentés et doivent relever les défis similaires. De surcroît, les membres de la base de ces deux syndicats ne se distinguent pas foncièrement les uns des autres. Qu'est-ce qu'on attend pour discuter? Que le ciel nous tombe sur la tête ou que certains cadres syndicaux qui veulent garder leur petit royaume meurent? À ce rythme-là, on y est encore dans 10 ans. Deuxième point, la perte du réseau de militants.
Ich bitte dich, zum Schluss zu kommen. Die Redezeit ist abgelaufen.
On a juste dit au niveau du réseau de militants que c'était à cause de la crise. Je conteste formellement ça. Le réseau de militants se dissout. C'est quand les fonctionnaires syndicaux oublient par qui ils sont payés. C'est quand on traite les militants de doux rêveurs ou d'irresponsables. C'est quand on fait croire aux militants que la flexibilité, le salaire au mérite, on devra y passer. J'arrête là et je vous remercie de votre attention.
Gut, letzter Redner vor der Mittagspause, Kollege Ust-Diethelm.
Okay. Es wird wohl nicht einfach sein, gegen knurrende Mägen anzureden. Ich wollte zu diesem Tätigkeitsbericht 2 Punkte aufgreifen. Das eine ist ein Punkt, der wahrscheinlich nicht umstritten ist, aber wo ich finde, es braucht Präzisierung. Der erste Punkt ist da die Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Der ist in diesem Tätigkeitsbericht erwähnt. Positiv. Ich glaube, wir haben Erfolg erzielt, vor allem beim Lobbying um Gesetze. Aber ich glaube, wir haben sie nicht umgesetzt. Gegenüber, einerseits vom Mittel, gegenüber den organisierten Leuten bei uns, wie bei den Leuten in den Betrieben. Und ich glaube, da, glaube ich, braucht es Maßnahmen, dass im nächsten Tätigkeitsbericht nicht nur Erfolge stehen übers Lobbying, sondern dass auch umgesetzt wird. Und da, glaube ich, ist es dringend, dass die Ausbildung der Funktionäre angegangen wird und Funktionärinnen, dass ich bin überzeugt, dass man Basiskollegen und Kolleginnen für dieses Thema gewinnen kann, dass sie eingreifen können, dass man in der Zeitung das verstärkt aufgreifen muss. Und da ist meine, ich denke, diese Fragen müssen unbedingt angegangen werden. Und ich glaube, es kann nicht genügen, einfach die Knochenarbeit und ein bisschen stille Arbeit von einigen zu erwähnen und gleichzeitig aber es nicht positiv aufzugreifen als Impuls für ein neues Themengebiet in dieser Gewerkschaft. Und ich glaube, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, ihr kennt, habt gelesen über diesen dramatischen Bericht aus Genf, dass der Großteil der Bauarbeiter nicht, wenn sie, oder ein fast die Mehrheit, nein, nur knapp die Mehrheit der Bauarbeiter das Pensionsalter gesund erreichen. Ich glaube, diese Zahlen sind alarmierend und ich bin überzeugt, dass wir da die Leute ansprechen können. Es ist noch grün. Zweiter Punkt, wo ich ansprechen wollte, ist die Frage der Vertrauensleute und Einbezug der Basis in dieser Gewerkschaft. Und da finde ich diesen Tätigkeitsbericht ziemlich schön färberisch. Ich glaube, man kann auch nicht nur, es gibt sicher immer objektive Gründe und die Krise und das und jenes, wo zu einem Rückgang der aktiven Mitarbeit der Basiskollegen und Kolleginnen in der GBI geführt hat. Und zwar zum Teil ja dramatisch, wenn wir die Vertrauensleutengruppen anschauen. Und ich glaube, einfach das nur festzustellen reicht nicht, sondern man muss auch die Gründe tiefer analysieren. Und wir haben das, und ich möchte einfach als einen Versuch, dieses Problem anzugehen, war in Basel eben eine Ressourcenanalyse zu machen, das heißt externe Berater, Beraterinnen zu engagieren, die eigentlich die Strukturen der GBI untersuchen und überlegen, warum eigentlich neben den finanziellen Problemen, das war der Auslöser, eigentlich diese Gewerkschaft so große Probleme hat, ihre Aufgaben zu bewältigen. Und da glaube ich, ist es richtig, was die Kollegin vorher gesagt hat, heute bewältigt mit einem enormen Mehrleistung der Funktionäre und Funktionärinnen, was ja auch nicht Ziel sein kann. Und dieser Bericht hat eindeutige Schwächen intern auch aufgezeigt und ich glaube, eines ist die unklaren Strukturen in der GBI, die nicht immer klar ist, auch ich finde es im Vorstand in Basel in der Nordwestschweiz, wo ich glaube niemand bewusst ist, dass er eigentlich oder sie, die in diesem Vorstand ist, wirklich die oberste Leitung der Sektion ist und auch nicht so behandelt wird. Und ich glaube, es braucht, wenn man das Problem vom Rückzug von Aktivisten und Aktivistinnen der GBI bekämpfen will und neue Leute gewinnen, braucht es eine tiefere Analyse der Ursachen und auch Konzepte, wie man das angehen will. Und ich glaube, man kann nicht einfach nur sagen, ja, wir sind eine Basisgewerkschaft oder moralisch mit dem Zeigefinger, ja, ihr sollt doch auch etwas machen, sondern ich glaube, es braucht ein Konzept, eine Neuausbildung der Gewerkschaftsfunktionäre und Funktionären und einen anderen Umgang auch intern mit der Basis. Und dann glaube ich auch, dass ein Klima geschaffen wird, das es attraktiver macht, sich in der Gewerkschaft als Basis zu engagieren. Ich höre gerade auf. Merci.
Kollege Diethelm, bevor ich euch in die Mittagspause entlasse, wird Fred Pretscher noch den Bericht der Mandatsprüfungskommission abstatten. Bitte, Fred.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die von den Sektionen, Interessengruppen und der Industriekonferenz eingereichten Meldeformulare der Delegierten wurden von der Mandatsprüfungskommission kontrolliert und in Ordnung befunden. Es wurden 249 stimmberechtigte Delegierte angemeldet. Anwesend sind 227.
Kollege Pretscher, Mariano zum Mittagessen.
Kolleginnen und Kollegen, das Mittagessen ist organisiert. Jetzt begeben wir uns in die Clubräume 1 bis 8. Das ist hier links von mir in Trakt A, zweiten Stock. Wir beginnen wieder um 13.45 Uhr, also Viertel vor 2. Und nachher am Nachmittag können die Kolleginnen und Kollegen, die sich für das Konzert angemeldet haben, bei Info Corner im Foyer das Billett abholen. Merci. Und einen guten Appetit.
Gut, Kolleginnen und Kollegen, wir hatten Probleme mit der Übersetzungsanlage. In der Mittagspause wird versucht, die Übersetzungsanlage definitiv zum Laufen zu bringen, damit das am Nachmittag auch haut. Erster Redner am Nachmittag zum zweiten Mal, Kollege Beat Jost, Punkt 13:45. Guten Appetit. Dass zuerst natürlich die Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen, die noch nicht geredet haben, und dass Zweitredner an den Schluss der Rednerliste kommen. Jetzt, bevor ich den ersten Redner Bernhard Körner aufrufe, schlage ich euch vor, dass wir hier die Rednerliste. Übersetzung?
Übersetzung oder nicht?
Übersetzung kann nicht.
Du musst keine Bewertung machen. Das hat sich schon jetzt erwiesen, dass es richtig war, 5 Minuten zu machen. Das heißt, keine kleine Bewertung. Ja.
Die Übersetzung, ist sie bereit? Okay. Gut, dann fahren wir weiter. Ich möchte euch beliebt machen, dass wir hier die Rednerliste zum Tätigkeitsbericht schließen. Wir haben 13 Wortmeldungen und dann noch die Replik von Seiten der Geschäftsleitung. Ich denke, es hat sich jetzt schon erwiesen, dass die 5-minütige Redezeitbeschränkung sinnvoll war, sonst hätten wir nach Plan, würden wir vor dem Abend mit diesem Geschäft nicht durchkommen. Wird das bestritten? Ist nicht der Fall, dann wäre die Rednerliste geschlossen.
Nein,
man kann jetzt noch die letzten Zettel bringen, nachher wird sie geschlossen. Gut, dann rufe ich Bernd Körner als nächsten Redner auf und er soll sich bitte bereit machen, Kollegin Marie-France Perrou.
Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, ich hoffe, ihr habt alle gut gespiesen und seid wieder bereit, der Debatte zu folgen. Zum Tätigkeitsbericht, ich möchte es vorwegnehmen. Ich denke, der Tätigkeitsbericht ist ein ausgeglichener, ein kritischer Bericht, der hinterfragt, wo liegen unsere Mängel, wo liegen unsere Schwächen, was haben wir falsch gemacht. Der aber auch, und das denke ich, ist legitim und ist richtig, der aber auch darauf hinweist, wo haben wir in den vergangenen 4 Jahren gut gearbeitet. Und Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es ist richtig, wenn eine Gewerkschaft ihre Schwächen beleuchtet, wenn man kritisch die Tätigkeit der vergangenen Jahre beurteilt, aber es ist genauso wichtig, dass wir das, was wir gemacht haben, auch mit Stolz betrachten, denn es ist unsere Arbeit, die wir gemacht haben. Ich möchte noch eine Bemerkung an Kollegen Beat Jost machen. Wenn er hier sagt, die Geschäftsleitung ist undemokratischer als Ebner, dann sagt er zwar die Geschäftsleitung, aber was er in Wirklichkeit sagt, ist, dass ihr, die 224 Delegierten, undemokratischer seid als Ebner. Denn ihr habt darüber abgestimmt, dass die Redezeit bei 5 Minuten bleibt und nicht die Geschäftsleitung. Und dieses eigenartige Demokratieverständnis, das hat sich heute schon einige Male offenbart. Auch ich bin in sehr vielen Fragen nicht mit allem einverstanden, was unsere Gewerkschaft macht. Ich habe zum Beispiel die Strukturreform habe ich abgelehnt, weil ich der Meinung war, sie ist nicht notwendig. Aber die Mehrheit hat beschlossen, wir machen diese Strukturreform. So funktioniert nun eben mal eine Gewerkschaft. Es wird immer wieder vorkommen, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen nicht einverstanden sind mit Beschlüssen. Aber daraus abzuleiten, dass wir eine undemokratische Gewerkschaft sind, Kolleginnen und Kollegen, das meinte ich, das geht nicht. Ich möchte mich mit zwei Punkten ganz kurz noch befassen. Der erste Punkt ist die Frage der Industriearbeit. Ich selbst arbeite in der Industrie in der Novartis. Und wenn wir die letzten 4 Jahre in der Industrie rückblickend betrachten, dann denke ich, fällt die Bilanz ähnlich aus, wie sie generell in unserer Gewerkschaft ausfällt. Wir haben gute Dinge gemacht und wir haben Fehler gemacht. Und ich denke, es ist das Recht, dass wenn wir arbeiten, dass wir dort auch Fehler machen. Wie die Fehler genau aussehen und zu welchen Auswirkungen sie geführt haben, darüber soll die Diskussion stattfinden. Und ich nehme an, Kollege Beat Joost wird uns nachher erklären, wo wir die Fehler gemacht haben. Was wir aber feststellen können, wenn wir betrachten, was in der Industrie und insbesondere, und das wurde auch in den Papieren mehrmals angesprochen, in der Basler Chemie abgelaufen ist, dann gibt es sicherlich objektive Faktoren, die für den Mitgliedereinbruch in der Basler Chemie gesorgt haben. Es gibt subjektive Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Und, ich habe es bereits erwähnt, es gibt auch Fehler unsererseits, die wir gemacht haben, selbstverständlich. Die objektiven Faktoren lassen mich dazu 1 bis 2 Worte verlieren. Seit 1996, als die Fusion von der ehemaligen Ciba zu Sordo zur Novartis geführt hat, hat sich die Landschaft in der Basler Chemie grundlegend verändert. Aber es ist nicht nur der Prozess der letzten 4 Jahre. Es ist ein Prozess, der seit 20 Jahren in der Basler Chemie läuft. Wo früher noch jede Menge rauchende Schornsteine standen, wo Tausende von Kolleginnen und Kollegen an den Maschinen arbeiteten, dort stehen heute zum Teil Grünflächen oder sind Hightech-Labors oder sind Büroarbeitsplätze daraus geworden. Und das hat unsere Struktur, das hat unser Potenzial grundlegend verändert. Als ich in der Basler Chemie begann, waren wir noch 4.500 Arbeiter in unserem Betrieb. Heute sind wir es noch 1.000. Und dass man darunter, unter diesen Bedingungen, selbstverständlich auch Mitglieder verliert, das ist leider so. Ich hätte es auch gern anders, aber das ist nicht anders zu haben. Ich glaube, die objektiven Faktoren in der Chemie spielen eine entscheidende Rolle für das, was abläuft. Und ich glaube, einer der großen Fehler, den wir vielleicht gemacht haben in Basler Chemie, war der, dass wir zu spät diesen Änderungsprozess, der wie gesagt seit Jahren bereits abläuft, zu spät wahrgenommen haben und die notwendigen Schlüsse daraus gezogen haben. Ich sehe, die gelbe Lampe leuchtet, und deshalb lasst mich noch ganz kurz ein Wort sagen zu der Debatte, die im Moment läuft hier. Ich habe es bereits erwähnt, Kritik ist notwendig, ist richtig, aber wenn wir die Papiere durchlesen und wenn ich dieses Papier, das heute Morgen hier verteilt wurde, etwas genauer anschaue, die Kritik betrachte und die Forderungen, dann stelle ich fest, dass inhaltlich gar keine großen Differenzen sind. Und dann stellt sich die Frage, um was wird hier eigentlich diskutiert? Inhaltlich sagen beide Papiere, was wir zu tun haben, und wenn ihr es genau beobachtet, stellt ihr fest, es sind ungefähr die gleichen Aussagen.
Die Debatte, Kollege Körner, es ist tief rot.
Die Debatte werden wir noch weiterführen im Verlauf dieses Kongresses, nicht über die Tätigkeit, die gemacht wurde, sondern über die, die wir in Zukunft machen müssen.
Kollegin Marie-France Perrou von der IG Frauen, und als Nächstredner steht auf der Liste Oliver Peters.
Chers et chers collègues, je suis déléguée du groupe d'intérêt des femmes, mais je vais parler ici plus spécifiquement d'UNIA, quoique les deux se rejoignent. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui me frappe dans tout le débat actuel. Quand on regarde le contre-rapport, par exemple, qu'ont présenté certains collègues, on remarque que sur plusieurs pages dédiées à la construction d'UNIA, Il n'y a pas un seul mot sur le fait que UNIA est un syndicat qui est à 55 ou 60% un syndicat de femmes et qu'il est d'abord et avant tout porté par des collègues femmes dans les sections et dans les régions qui essayent de faire ce travail syndical. À mon avis, ça révèle quand même un problème. Est-ce qu'on essaye d'appliquer des méthodes absolument adaptées au secteur dans lequel nous voulons syndiquer aujourd'hui ? Quand je dis que UNIA, c'est un syndicat de femmes, ce n'est pas juste une parole en l'air, ça recouvre des réalités et des réalités de travail très concrètes et en partie différentes de ce que les collègues peuvent connaître dans les secteurs secondaires du bâtiment ou de l'industrie. Le secteur UNIA est un secteur très complexe, c'est un secteur très hétérogène, il y a une diversité d'entreprises, il n'y a pas de convention cadre, par exemple, qui couvre tous les rapports de travail, comme c'est le cas dans le bâtiment. Vous avez des règlements d'entreprise qui changent d'une boîte à une autre. Vous avez parfois des conventions collectives qui couvrent une partie du personnel. Sinon, c'est les différentes lois et le code des obligations qui s'appliquent. Donc, nous sommes aujourd'hui dans ce défi de syndiquer le secteur tertiaire face à quelque chose de nouveau, quelque chose dont nous n'avons pas encore l'expérience jusqu'à présent, dont nous commençons à avoir quelques bouts d'expérience depuis que nous avons commencé à travailler dans UNIA. Il y a des nouveaux enjeux. Je pense par exemple à l'enjeu d'appliquer la loi sur l'égalité. En ce qui concerne par exemple les discriminations salariales, qu'elles soient directes ou indirectes, en ce qui concerne la soumission de l'ensemble du personnel à une convention collective, ce qui n'est par exemple pas le cas à la Migros et à la COP ou à Globus, je pense au travail sur appel, je pense aux problèmes de harcèlement sexuel et de mobbing qui sont le lot commun malheureusement dans le secteur tertiaire. Donc cette hétérogénéité, cette absence de tradition syndicale fait que les collègues qui travaillent dans ce secteur doivent tous les jours innover et réfléchir et inventer des nouvelles stratégies parce que les anciennes ne marchent pas toujours. On ne peut pas toujours parler, par exemple, à une vendeuse quand on veut syndiquer du personnel dans un magasin, comme on parle, ça me paraît absolument évident, comme on parle à un travailleur sur un chantier. Par rapport à ça, moi je dois dire que les collègues qui travaillent maintenant pour UNIA, à tous les niveaux que ce soit, sont souvent des collègues jeunes, c'est vrai, et qu'ils ont un travail vraiment pas facile. Et je trouve que par rapport aux conditions, ils font même en général, ils font de l'excellent travail dans un secteur difficile, je l'ai dit. Et j'aimerais bien aussi qu'au lieu de toujours critiquer et dire ce qu'on n'a pas fait, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on a fait faux, etc., j'aimerais bien aussi que le Congrès et les délégués ici présents donnent un message clair à ces collègues qui travaillent dans ce nouveau secteur très difficile, de soutien, de solidarité. Les remercie pour le travail qu'ils font, qui est un travail de défrichage, un travail de pionnier, et qu'on les encourage plutôt qu'on cherche systématiquement ce qui ne va pas. Alors c'est vrai qu'on a fait des erreurs, c'est normal. On est un nouveau syndicat, on se construit, on n'a pas des expériences de 150 ans derrière nous. On a fait des erreurs, mais on les reconnaît, on en discute. Toute la stratégie que nous avons par rapport à ce secteur est largement discutée, soit à l'interne du SIB, soit à l'interne de UNIA, dans des groupes communs avec la FTMH. Et nous avons aussi quand même quelques réussites intéressantes. Depuis 4 ans que nous existons, nous arrivons à 15 000 membres maintenant, dont une majorité de femmes, entre 55 et 60%, ce qui est quand même nouveau par rapport au SIB, où on était à 4% de membres féminins avant la construction d'UNIA. Donc, je veux dire, on essaye de s'intégrer dans un secteur où on a 60% de nos membres qui sont des femmes. D'autre part, il y a des endroits où la construction commune avec la FTMH marche très bien. Par exemple, au Jura, où on a un collègue qui travaille pour UNIA, qui est engagé simultanément par le CIB et par la FTMH, ou à Fribourg, où un nouveau concept dans le même ordre vient d'être lancé. D'autre part, nous avons mené aussi quelques campagnes qui, je pense, et contrairement à ce qui a été dit, étaient complètement adaptées aux réalités quotidiennes que vivent les travailleuses et les travailleurs dans ce secteur. Je pense par exemple à toute la campagne contre le travail sur appel que nous avons menée, à toute la campagne pour aucun salaire en dessous de 3 000 francs, qui commence à porter ses fruits, notamment dans les conventions collectives Globus, Migros et COP. Même si UNIA ne les signe pas pour l'instant, c'est clair que c'est aussi grâce à notre travail que ces salaires ont pu être améliorés. D'autre part, nous nous battons aussi partout où c'est possible contre les ouvertures prolongées des magasins. Alors parfois nous gagnons, comme au Tessin, comme dans le canton de Vaud, à Yverdon, à Nyon, à Lausanne pour l'instant. Parfois nous perdons, comme à Zurich. Mais je crois que ça, c'est par exemple une campagne que nous essayons de mener partout où c'est possible et qui correspond vraiment aux attentes du personnel de ces secteurs, qui correspond vraiment à leurs préoccupations et à leurs conditions de travail. Donc, pour terminer, j'aimerais dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur, c'est normal, c'est un nouveau secteur. Nous avons 15 000 membres maintenant, c'est vrai qu'il faut maintenant aussi faire un travail de consolidation de la base et des réseaux de militants. Mais je dis, les réseaux de militants, ils ne tombent pas du ciel, ça fait 4 ans que nous existons et nous y travaillons. Nous avons des projets concrets pour le développement futur envers les grandes surfaces, notamment la Migros. Nous avons des projets pour faire appliquer, respecter beaucoup mieux la loi sur l'égalité dans les grandes surfaces, qui est systématiquement violée, par exemple, lorsque les conventions collectives excluent les gens qui travaillent en dessous de 50%, parce qu'on sait que les gens qui ont des contrats comme ça, c'est en majorité des femmes. L'année prochaine, nous prévoyons notre première Assemblée générale des délégués UNIA, qui prendra les décisions principales sur le futur de UNIA. J'aimerais terminer aussi en disant qu'on peut critiquer la FTMH, mais que la FTMH, comme le SIB, n'est pas un bloc compact, qu'il y a des personnes différentes et des sensibilités différentes à l'intérieur de la FTMH, et que notamment nous avons des collègues avec lesquels nous travaillons sur UNIA, avec lesquels nous pouvons faire du très bon travail, et où nous ne sommes pas si différents dans nos optiques et dans les objectifs que nous voulons atteindre pour défendre le personnel. Je termine, merci. Donc, le secteur tertiaire représentant 70% de la population des travailleuses et des travailleurs dans ce pays, c'est un objectif, c'est un défi que nous devons relever. Je vous encourage aujourd'hui, les délégués, à soutenir les collègues qui font ce travail, et je vous encourage aussi dans vos sections à appuyer que ce travail se fasse partout et de manière sérieuse, parce que c'est l'avenir du syndicalisme. Merci.
Kollege Oliver Peters und er soll sich bereit machen, Kollege Georg Mayer von der Sektion Berner Oberland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Tätigkeitsbericht ist natürlich die Stunde all derer, die einem erzählen, wie man es hätte tun sollen. Ein Tätigkeitsbericht ist ein Tätigkeitsbericht und nicht eine Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Situation. Man berichtet, was man getan hat. Und man versucht, eine ehrliche Bilanz darüber zu ziehen, ob das, was man getan hat, in dem, was möglich war zu tun, mehr oder weniger okay war, ob man grobe Fehler begangen hat, ob man noch große Schwächen hat, ob man alles falsch gemacht hat oder, was sehr selten der Fall ist, ob man alles gut gemacht hat. Und wenn wir in einem Tätigkeitsbericht sagen, dass wir grosso modo die Positionen haben halten können, obwohl wir auch feststellen, dass wir eine beunruhigende Unterschied in der Mobilisierungsfähigkeit und im Aufbau von Vertrauensleuten in den Sektionen haben und auch schwere Krisen gehabt haben in vielen Sektionen, dann heißt das nicht, dass wir mit diesen Positionen zufrieden sind. Oder dass wir sagen, dass die Situation stabil gewesen wäre und noch viel weniger sagen wir, dass die Situation gut wäre. Sonst könnten wir heute diesen Kongress hier beenden und nach Hause gehen. Natürlich ist die Situation nicht gut und sie ist unter anderem darum nicht gut, weil auch in der letzten Periode, in den letzten 4 Jahren, Zehntausende von Kolleginnen und Kollegen weiterhin ihren Job verloren haben. Davon hat heute hier niemand geredet. Wie können wir mit einer Situation zufrieden sein, in der Zehntausende von Kollegen und Kolleginnen in die Arbeitslosigkeit getrieben werden? Das können wir natürlich nicht. Es haben hier auch wenig Leute darüber geredet, obwohl 1998 ungefähr die Hälfte unserer Organisation aus Leuten der Arbeitslosenkasse bestand, dass wir in den letzten 4 Jahren es geschafft haben, eine Arbeitslosenkasse aufzubauen, die besser, schneller, unbürokratischer funktioniert als viele andere Arbeitslosenkassen und wir ein Viertel der Schweizer Arbeitslosen unsere Dienstleistungen haben anbieten können, wir auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die arbeitslos geworden sind, den Kontakt haben halten können und hier eine hervorragende Aufbauarbeit geleistet haben. Ein nächster Punkt betrifft die Kritik, die Jean Kunz gemacht hat am Gewerkschaftshaus. Er hat etwas salopp gesagt, wir sind nicht einen Furz weitergekommen in den letzten 4 Jahren. Ich möchte zudem 4 Punkte sagen. Erstens, Der VHTL und vor kurzer Zeit der Schweizer Eisenbahnerverband haben beschlossen, assoziierte Mitglieder zu werden in unserem Verein Gewerkschaftshaus. Warum haben sie das gemacht? Weil wir nicht einen Furz weitergekommen sind? Nein. Sondern weil das bisher das einzig glaubwürdige Projekt in der ganzen Gewerkschaftsszenerie in der Schweiz ist, um zu einer neuen, sinnvollen, interprofessionellen Organisation über mehrere Gewerkschaftsverbände hinwegzukommen. Wir haben zweitens einen gemeinsamen EDV eingeführt, bei der GBI, beim SMOOTH, beim VATL. Wir haben gemeinsame Zeitungen produziert, wir machen ein gemeinsames Bildungsinstitut, wir machen gemeinsame Gewerkschaftssekretariate. Ist das alles nicht ein Furz? Davon redet man im SGB seit 25 Jahren. Der Unterschied ist, dass wir es gemacht haben in den letzten 4 Jahren. Es ist natürlich zu wenig. Und da stimmen wir mit Jean Kunz und vielen anderen 300% überein. Auch wir hätten mehr gemeinsame Mobilisierung, Kampagnen, Aktivitäten an der Basis gewollt. Aber auch hier, Kolleginnen und Kollegen, zum ersten Mal in diesen Wochen haben alle Sektions- und Regionsdelegiertenversammlungen des SMUV darüber diskutiert, ein ernsthaftes Integrationsprojekt mit der GBI zusammen weiterzubringen. Und die große Mehrheit der Basis des SMUV geht in eine solche Richtung und stimmt einem solchen Projekt zu. Ich hoffe, der Kongress des SMUV wird das am Freitag bestätigen. Das ist neu, Kolleginnen und Kollegen. Bisher haben wir erst mit den Leitungen des SMUV geredet. Jetzt geht die Geschichte an die Basis runter und das ist neu und das ist kein Furz, das ist außerordentlich wichtig. Ein letzter Punkt, wir werden jetzt daran gehen, die Großhandelsverteiler, Mikro und Coop ernsthaft zu organisieren. Wir als GBI, aber auch wir zusammen mit dem SMUV und auch wir zusammen mit dem VHTL. Auch das, Kolleginnen und Kollegen, ist ein Ergebnis der Arbeit der letzten 4 Jahre. Es ist kein Furz, es wird die Geschichte unserer Organisation und der Schweizer Gewerkschaftsbewegung maßgeblich verändern. Ich danke euch.
Danke, Kollege Peters. Kollege Georg Mayer und das soll sich bereit machen, Kollege Roland Schiesser, Mitglied der EGL.
Geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, Pino Sergi hat von einer Strukturkrise gesprochen. Ganz am Anfang war das, ihr mögt euch vielleicht daran erinnern. Ich denke, nicht nur die GBI im Apparat als solches steckt in einer Strukturkrise. Die Strukturkrise hat immer einen Ausgang. Und wenn wir es als Gewerkschaft, als Strukturgewerkschaft, als Funktionärskörper versäumen, die Basis zu akzeptieren, so wie sie ist, dann ist das eine Strukturkrise. Die Basis, es wurde gesagt, die Basis hat das Sagen. Heute, hier und jetzt bin ich auch Basis, obschon ich von ihr angestellt bin. Es grenzt an Schizophrenie, aber es ist so. Und ich kann euch versichern, bei mir ist die Basis Basis und was die Basis sagt, hat Hand und Fuß, weil von der Basis werde ich entlohnt. Und das, denke ich, ist bei einigen von euch, die da in dem strukturkrisengeschüttelten Gebilde der GBI angestellt sind, nicht mehr vorhanden, dieser Gedanke. Von wo werden unsere Mittel locker gemacht, die uns erlauben zu handeln in einer Gesellschaft, die es bitter nötig hat? Wir sind keine Ebners, das stimmt. Wir können nicht milliardenschwere Kampagnen starten für ein Ziel, das wir anstreben wollen. Wir sind dazu verdammt und verdonnert, an die Basis zu gehen, uns dreckige Schuhe zu holen, uns Schwielen an den Händen zu holen von Papieren, die wir verteilen. Wir sind uns nicht zu schade dazu. Wir sind uns auch nicht zu schade dazu, dass wir 60 Stunden arbeiten in der Woche. Aber alles hat eine Grenze. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat 2. Aber wir auch nicht als Gewerkschaftsfunktionäre. Und wir sind dazu verdonnert und verdammt und verknurrt, dass wir uns zusammenraufen, dass wir endlich mal die Ziele, die wir uns gesetzt haben, wahrnehmen und uns mit der Basis wieder mal verschwestern und verbrüdern. Denn das, denke ich, fehlt in einigen Köpfen hier drin. Die Zeiten ändern sich und wir sollten uns mit ihnen ändern. Wir dürfen uns aber auch nicht zu schade sein, dass wir anerkennen und bemerken, dass ein Teil der Basis sich wohlfühlt, wenn er flexibel arbeiten kann. sich wohlfühlt, wenn die Basis bis zum Umfallen arbeiten kann. Das heißt, wenn die Basis weiß, dass sie unter Umständen zu der großen Mehrheit gehört, die das Rentenalter nicht mehr in guter Gesundheit erreicht. Das heißt, bereits schon vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheidet und eine IV-Rente bezieht oder sonst irgendwie eine Rente bekommt. Das ist der Lauf der Zeit. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir diesen Lauf in die Augen sehen. Und wir werden ihm nicht in die Augen sehen können, wenn wir uns darin geflissentlich üben, uns selbst zu zerspleischen. Der Ebner wird seine Freude haben daran. Auch der Blocher, auch der Frei, auch der ist nicht frei. Wir sind aufgefordert, uns den Entwicklungen anzupassen und wir sind aufgefordert, zu der Basis zurückzukehren. Der Tätigkeitsbericht, den uns die Geschäftsleitung vorlegt, widerspiegelt das, was wir machen konnten und taten. Er widerspiegelt nicht das, was Wunschdenken ist. Wir sollten uns wieder auf den Boden der Realität begeben und uns bewusst sein, dass nur mit Arbeit weiterzukommen ist. Danke.
Danke, Kollege Mayer. Nächster Redner, Kollege Schiesser. Und es soll sich bereit machen, Kollege Di Sigismondo Rosario von der Sektion Jurassien.
Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, beim Mittagessen hat ein Kollege etwas sehr Schönes gesagt. Er hat nämlich gesagt, wahrscheinlich haben Sie keine Messer ausgeteilt, damit die Kontrahenten sich nicht gegenseitig abstechen können. Und vielleicht hat er recht gehabt mit dieser Aussage. Der Tätigkeitsbericht, der ja auch aufzeigt, was wir gemacht haben, hat viel Kritik ausgelöst, hat viele Emotionen ausgelöst. Ich bin der Meinung, dass es richtig ist, dass eine Organisation, die weiterkommen will, die lernen will, dass sie sich nicht nur auf die Schultern klopft und sagt, das haben wir gut gemacht, das haben wir gut gemacht, sondern dass sie sich auch damit auseinandersetzt, was haben wir nicht so gut gemacht. Und es ist natürlich schmerzhafter, über die Fehler zu reden, als über das Gute. Und dennoch ist es notwendig und müssen wir eigentlich diese Kultur auch pflegen, dass über unsere Fehler auch diskutiert wird. Dass wir solidarisch über die Fehler diskutieren, denn nur so können wir weiterkommen. Ich möchte das an einem Beispiel ein bisschen erläutern. Der Oliver hat gesagt, wir haben beunruhigende Unterschiede. Ich nehme drei Punkte, die Mitgliederentwicklung, der Aufbau der Vertrauensleute, der Aufbau der UNIA. In der Region 2, da stehen wir in diesen Fragen nach 4 Jahren nicht so schlecht da. Und wir können eine gute Leistungsbilanz ausweisen. Aber was haben wir gemacht? Diese Region war auch bekannt dafür, dass es viel Streit gab, beispielsweise zwischen Biel und Bern. Und man hat viel darüber diskutiert, wie da zwei Hähne aufeinander losgehen. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist der, dass wir auch in einer Konkurrenzsituation waren, die uns beflügelt hat. Dass wir in einer Konkurrenzsituation der guten Ideen waren. Dass wir voneinander gelernt haben. Dass wir geschaut haben, was machen die anderen gut. Was können wir dort kopieren. Was können wir allenfalls noch verbessern. Und ich glaube, das hat uns geholfen, heute da zu stehen, wo wir jetzt stehen. Und ich glaube, in unserer Organisation, da haben wir nicht in erster Linie ein Linienproblem. Und Bernd Körner hat das gut gesagt, wenn er sagte, wenn ich die Papiere lese, dann sehe ich auch gar nicht so viele große Unterschiede. Und ich denke, das stimmt. Aber unsere Organisation hat ein Umsetzungsproblem. Und ich glaube, dieses Umsetzungsproblem ist es, das uns dazu führt, dass wir dann auch dermaßen gravierende Unterschiede haben. Wir haben nicht gelernt, von denen zu lernen, die es besser machen als die anderen. Wir haben es relativ systematisch verpasst, dorthin zu gehen, wo es gut läuft, das zu schauen und den Austausch zu pflegen. Weil das ist für die Sektion konkrete Hilfe. Und diese Hilfestellung, die müssen wir anbieten. Diese Hilfestellung ist notwendig, dass wir weiterkommen. Und da braucht es eben eine Leitung, die sich verhält wie gute Trainer, die die Leute auch zu diesen Zielen hinführt, die ermöglicht, dass der Austausch stattfinden kann. Ein Austausch, wie wir ihn in ganz wenigen Orten geführt haben, beispielsweise in Olten bei der Vorbereitung der Kampagne Landesmantelvertrag dieses Jahr im Januar. Das hat den Kollegen Kraft gegeben, das hat auch Mut gemacht. Oder in der interregionalen Arbeitsgruppe Bau, die wir ins Leben gerufen haben, trotz des Widerstands der Geschäftsleitung. Da konnte ausgetauscht werden, konkret ausgetauscht werden, konnte Erfahrung gesammelt werden und das müssen wir machen. Und ich glaube, wir brauchen eine Mentalitätsänderung. Es muss in den Köpfen etwas verändert werden. Und ich schließe mit dem, was Bernhard Russi gesagt hat zum Abgang von Bundesrat Oggi. Er hat gesagt, Oggi hat aus uns Sportlern Spitzensportler gemacht. Und ich glaube, eine Geschäftsleitung der GBI, die hat die Aufgabe, aus Sekretären und Funktionärinnen Spitzensekretärinnen und Spitzensekretäre zu machen. Und dann kommen wir bedeutend weiter.
Danke, Kollege Schierser. Eine Mitteilung, die Präsenzkontrolle am Nachmittag hat ergeben, dass 225 stimmberechtigte Delegierte anwesend sind. Das Wort hat jetzt Kollege Di Sigismondo Rosario und es soll sich bereit machen, Kollege Tacchini Fabio von der Sektion Sotto Ceneri.
Chers collègues, si aujourd'hui je suis monté sur cette tribune, c'est pour dénoncer quelque chose que le CIB ne s'est jamais intéressé. Du moins, comme je peux constater, si j'ai mis ensemble assurance, travail et chômage, c'est que les choses sont liées. Pour un type qui est licencié, donc il perd son travail, en plus il perd du salaire, et en dehors du salaire, la chose devient catastrophique du point de vue mental même. Parce que Il y a trois choses qui sont aussi ensemble. Et ça, je appelle que c'est une spoliation du vol. D'abord, il y a avec les ORP. Ils doivent faire un test d'attitude s'ils veulent trouver un travail. Même que c'est le travail, il l'a fait pendant des trentaines d'années. Et en dehors de ça, ce test d'attitude, donc, il est payé par le chômage. Deuxièmement, il travaille 3 mois et pendant ces 3 mois, le deuxième pilier ne sera pas versé. Et troisièmement, le plus grave de tout ça, ce sont les assurances. Parce que si vous ne le savez pas, il est obligé d'avoir une assurance perte de gain en cas de maladie. Ce n'est pas obligatoire. Certains disent que ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Mais si vous tombez malade, le chômage, il vous paye 1 mois. Puis après, c'est l'assistance publique. Mais là-dedans, vous faites une assurance perte de gain. Et à ce moment-là, vous retravaillez. Quand vous travaillez, on vous retient l'assurance perte de gain dans l'entreprise. Et vous ne pouvez pas y en sortir. Parce que vous êtes obligé de payer les deux. Et si par hasard vous vous laissez en sortir, vous ne pouvez plus rentrer. Parce qu'à partir de 60 ans, les assurances ne vous rassurent plus. Ils ne sont pas obligés de vous rassurer. Et si par hasard quelqu'un le fait, le prix il est salé. Et en plus de ça, votre assurance perte de gain, elle augmente de 15% chaque année. Mais vous allez toucher toujours la même chose. Alors, j'estime que là-dedans, le CIB devrait faire quelque chose. Il aurait dû faire déjà quelque chose, il y a longtemps. C'est des situations que même le président de l'Union Suisse, le syndicat, il est au courant pour le Reichstag. Donc, c'est pas quelque chose qui n'a pas été. Personnellement, ça fait 2 ans que je lutte. Mais il y en a d'autres. Alors, je pense bien que je dois aller à la Cour européenne pour me faire attendre. Parce qu'ici en Suisse, jusqu'à présent, hein, personne n'a pu définir pourquoi je devais payer à deux places. Je vous remercie.
Danke, Kollege Sigismondo. Kollege Fabio Tacchini und bereit macht sich Kollege Matteo Bronzini von der Sektion Beninzone.
Compagne, compagni, in genere sul rapporto di attività non si appuntano dei grandi interessi. In genere è solo il resoconto di ciò che si è riusciti a fare tra un congresso e l'altro. Questa volta però non è così. All'inizio di luglio alcuni compagni hanno voluto presentare un proprio documento nel quale tracciano un bilancio dell'attività passata che lascia ben poche possibilità di appello. L'immagine che se ne ricava è di un movimento allo sbando, incapace di mobilitare, che persegue obiettivi astratti, che sottoscrive contratti sbagliati, in poche parole di un'organizzazione distante dalle condizioni di vita e dalle aspirazioni dei lavoratori e che per questo rischia di esaurirsi e di contare sempre di meno. Il metodo, il linguaggio, il tono scelti per imporsi all'attenzione denotano una voglia di scontro, non certo un desiderio di discussione o di confronto di tesi diverse. E non mi si dica che questa è una critica sulla forma e non sulla sostanza. Sarebbe fare un torto all'intelligenza di chi ha promosso l'iniziativa. Gli estensori del documento sviluppano analisi e considerazioni che, prese complessivamente, più che far pensare ad una possibile evoluzione del nostro sindacato, ne prefigurano la trasformazione in un movimento politico antagonista al sistema che fa del conflitto la principale ragione di esistere. Mescolando molti, troppi argomenti, sommando difficoltà oggettive e errori di valutazioni e persino utilizzando strumentalmente la figura storica di Ezio Canonica, riescono a mettere a disagio, a far sentire fuori posto non solo la direzione del sindacato, ma anche tutti quei compagni della base che ne hanno condiviso e sostenuto le scelte. E a me risulta che sia la maggioranza. Che nel periodo preso in esame si siano commessi errori, sbagliato valutazioni, subito sconfitte, non lo vuole nascondere nessuno. L'autocritica, la denuncia delle nostre difficoltà e la necessità di porvi rimedio è d'altronde contenuta anche nei rapporti stesi dalla centrale. Ma accanto ai lati negativi occorre però mettere in luce, in risalto, anche quelli positivi. Io constato che negli ultimi anni la nostra presenza, intesa come visibilità e di conseguenza anche la nostra importanza, è enormemente cresciuta e questo è un risultato positivo. Io constato anche che negli ultimi anni, nonostante la crisi e la ristrutturazione feroce che ha investito il settore delle costruzioni, siamo riusciti a mantenere, e secondo me non è cosa da poco e non lo sottovaluto, siamo riusciti a mantenere, dicevo, e anche a migliorare i nostri contratti collettivi. E anche questo è un altro risultato positivo. Vedo anche che la nostra progettualità non si è spenta, lo testimoniano le prese di posizione e i progetti per il futuro che saranno discussi nel prosieguo di questo congresso. E da ultimo constato come la percezione che si ha di noi nell'opinione pubblica non sia certo quella di un movimento debole o rinunciatario, bensì quello di un'organizzazione forte, credibile e responsabile alla quale io mi sento fiero di appartenere. Il SEI è un sindacato combattivo e occupa tuttora una posizione di avanguardia all'interno della realtà elvetica. Dobbiamo continuare ad esserlo, ma io ripeto, non scambiamo i desideri per la realtà. E infine ricordiamoci che il SEI ha una storia e una tradizione da salvaguardare. È un movimento adulto e quindi non può più lasciarsi lusingare dall'estremismo che, come ricordava Lenin, va considerato una malattia infantile. Grazie.
Grazie, collega Tacchini. Es kommt jetzt Kollege Matteo Bronzini und bereit macht sich Kollege Michi von Felden.
Sì, compagni, io volevo intervenire su un aspetto del rapporto d'attività che finora è stato toccato poco nella discussione e che questo aspetto, assieme a tutta una serie di altre cose che in parte sono già uscite, mi fanno sì che io non approverò questo rapporto. Ecco, volevo parlare del settore della vendita. Io ho fatto passare più volte questo, perché magari non avevo visto bene, ma ho fatto passare più volte il rapporto attività, ma su Unia, sulla vendita, sul terziario, le indicazioni sono veramente poche. E trovo che sia estremamente drammatico che se noi abbiamo iniziato da 4 o da 6 anni a intervenire in questo settore, ecco, non si approfitti di un'occasione come il congresso per fare un bilancio. Noi sicuramente abbiamo molto da imparare, però su un settore in cui abbiamo cercato di fare un certo lavoro con costanza, almeno la sezione in cui vengo, è nella vendita. E credo che il bilancio che possiamo tirare da questo lavoro fatto in questi non 10 anni ma quasi, è che tutta una serie di esperienze fatte nella vendita servono anche per il lavoro nell'edilizia, per i lavori tradizionali. E d'altronde era anche una delle ragioni per cui il SEI in quanto tale ha preso la decisione di intervenire in questi settori, perché evidentemente era un settore estremamente poco sindacalizzato, con poca presenza sindacale, ma un settore estremamente importante. Ecco, cioè io trovo grave che in un rapporto di attività non si tirino delle conclusioni almeno parziali di questo lavoro, che possano servire anche di rilancio all'attività sindacale. Cioè, io credo che il lavoro nella vendita, il lavoro nel terziario in questi settori è estremamente interessante e dà molto anche per, come riflessione, per il lavoro nei settori sindacali tradizionali. Ecco, io credo che il bilancio del lavoro sindacale nella vendita a livello nazionale sia chiaramente negativo. Su alcuni aspetti fondamentali è mancata una visione chiara, sono mancati degli orientamenti chiari. Per esempio, due o tre esempi. Sulla questione delle priorità dove intervenire. Finora, cioè, nessuno nel SEI sa o ha discusso, ha riflettuto, ha cercato di fare una sintesi, una discussione degli interventi fatti nelle singole regioni. Ognuno interviene in alcuni settori, chi più nella vendita, chi più nella ristorazione, chi in altri settori, ma non c'è stato finora nessuna discussione, non si è tentato di riflettere e poi di intervenire, di fare una sintesi su dove intervenire. Io credo che in tutti i casi è un intervento nelle grandi catene, doveva già porsi fin dall'inizio. È un po' come se in Italia nel settore dei metalmeccanici si volesse fare il sindacato senza pensare, organizzare un intervento alla Fiat. Ecco, quello è quello che stiamo facendo un po' qui. È vero, come ha detto Oliver Peters, che ora si tenta di intervenire, o una delle proposte è di intervenire anche nelle grandi catene. Parzialmente, perché c'è una proposta che discuteremo che chiede nelle grandi catene in quanto tale, Coop, Migros, Manor, mentre nelle proposte del contenuto nel documento ufficiale si parla in tutti i casi solo di Migros. Ecco, in tutti i casi siamo ancora a un momento di riflessione. Un'altra questione è la mancanza di continuità nel lavoro sindacale. In questi anni si è andati avanti a zig zag. Una volta si è fatta una campagna, faccio degli esempi, di 3-4 mesi alla BM, un'altra volta al Mr. Bean, però non c'è stata un lavoro di continuità. E quel poco di esperienza che vi posso portare dalla nostra sezione è che il lavoro nella vendita, un settore di questo tipo, evidentemente è un lavoro di anni. E non si può pensare di fare un intervento duraturo, di conquistare gente al sindacato, di avanzare sindacalmente in questi settori con 2-3 mesi. È un lavoro di anni, anni, anni. Un altro, mentre finora, come dicevo, ognuno è andato avanti un po' per i fatti suoi. Ecco, un'altra questione fondamentale che non si è discusso, che non si è cercato di fare, è di creare una sinergia tra i settori, tra la riflessione sindacale nei settori tradizionali del CEI e i nuovi settori. Cioè, di fatto, e lo si è detto, è uscito anche prima con alcuni interventi, si sono assunti dei nuovi funzionari, delle nuove funzionarie, e a cui gli si è detto: lì è la vendita, lì è la ristorazione, vai, sindacalizza, fai un lavoro sindacale. Invece di cercare di mettere a frutto la sinergia tra il lavoro nei settori tradizionali e nel settore della vendita. Ho finito, mezzo minuto. Un ultimo aspetto che credo sia fondamentale è inoltre la mancanza di chiarezza sugli attuali regolamentazioni di questi settori e su chi partecipa o è complice negli attuali regolamentazioni. E qui parlo chiaramente della FCTA, per esempio. Pensate al nuovo contratto collettivo di lavoro che la FCTA ha firmato alla COP. È un contratto che nessuno ha visto, di chi dovrà poi subirlo. È stato discusso in modo segreto.
Un minuto. Adesso è finito, abbiamo detto 5 minuti, ha già parlato 5 e mezza.
Allora, quello che volevo adesso dire è che non possiamo evidentemente decidere di integrare un sindacato come la FCTA, che ha fatto un contratto collettivo, la COP, senza parlarne con i lavoratori, e in più che prevede un rimborso annuale slegato da tutto quello che riguarda il reclutamento da parte della COP. Ecco, credo che prima di continuare nel lavoro, nella vendita, bisogna chiarire tutta una serie di cose che sono fondamentali, che altrimenti non ci porteranno a nessuna parte.
Bene, grazie collega Ponzini. Collega Michael von Felten und es macht sich bereit Stefan Schmutz, Mitglied des Zentralvorstandes.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Roland Schießer hat vorher gesagt, man muss den Fehlern ins Gesicht schauen. Da hat er natürlich sehr recht. Es ist wichtig, dass man aus Fehlern lernt. Und damit man aus Fehlern lernen kann, muss man die Fehler zuerst auch richtig analysieren. Und ich denke, da liegt auch eine große Gefahr. Wenn man nämlich eine falsche Analyse macht, dann werden auch die Schlussfolgerungen falsch sein. Jetzt ist ja der Hauptpunkt der Kritik, den gewisse Kollegen via eine Medienkampagne gegen die GB erheben, die schlechte Mitgliederentwicklung. Hans Schäppi hat das am Anfang in seinen Ausführungen schon gesagt. Natürlich ist die Mitgliederentwicklung in den letzten 4 Jahren für uns sehr negativ, sehr schlecht, und wir müssen und sind auch daran, das zu ändern. In ihrem Text schreiben die Kollegen Sergi, Kunz und weitere, der Grund für diese Mitgliederentwicklung könne, und ich zitiere hier aus der deutschen Fassung, Abgänge können keinenfalls auf konjunkturelle Entwicklung geschoben werden. Sie behaupten, es fehle die richtige politische Linie, es fehle die Mobilisierungsfähigkeit, ja, die Mitgliederentwicklung der GBI sei zurückzuführen auf eine neue Sozialpartnerschaft, die GBI betreibe. Das mag ja unter Umständen stimmen, aber ihr seid sicher mit mir einverstanden, dass die Region Tessin diejenige Region ist, die in den letzten 4 Jahren eine sehr gute Politik gemacht hat, die sehr gut mobilisiert hat, bei allen Mobilisierungen die aktivste und die erfolgreichste Region war. Ihr seid auch sicher mit mir einverstanden, wenn wir die Zahlen anschauen, die Region Tessin war diejenige Region, die bei der Mitgliederwerbung in den letzten 4 Jahren immer, jedes Jahr, am besten dagestanden ist. Wenn wir uns aber die Zahlen anschauen, der Mitgliederentwicklung in den verschiedenen Regionen, kann man das noch anzeigen? So.
Okay.
Wenn wir uns die Zahlen anschauen, der Mitgliederentwicklung in den verschiedenen Regionen, dann sehen wir, dass die Region Tessin diejenige Region ist, die am zweitmeisten Mitglieder verloren hat in den letzten 4 Jahren. Kollege Sergi wird sicher einig sein mit mir, dass diese Entwicklung im Kanton Tessin nicht damit zu tun hat, dass in der Region Tessin eine schlechte Politik gemacht wurde, wenig mobilisiert wurde, sondern dass diese Entwicklung damit zu tun hat, dass das Tessin von einer sehr brutalen Baukrise betroffen war in den letzten 4 Jahren und dass diese Krise, es wurde schon gesagt heute Nachmittag, dass diese Krise wieder einmal auf dem Buckel der Arbeiterinnen und Arbeiter ausgetragen wurde. Und dass das so ist, zeigt auch eine andere Tatsache. Obwohl wir 18% der Mitglieder verloren haben in den letzten 4 Jahren, haben wir in den Jahren der Krise den Organisationsgrad im Bauhauptgewerbe um 7% erhöhen können. Also das heißt mit anderen Worten, der Rückgang der Arbeitsplätze war größer als der Rückgang unserer Mitglieder. Ein zweiter Vorwurf im Zusammenhang mit der Mitgliederentwicklung ist noch abstruser. Im Text steht nämlich, der Smooth überrundete die GBI bei den Mitgliedern. Auch hierzu möchte ich eine Folie auflegen. Es ist richtig, dass bei den publizierten Statistik des SGBs die GBI 0,03% weniger Mitglieder ausweist als der SMUV. Das sind ungefähr 250 Mitglieder. Wenn man allerdings die Unia auch dazu zählt, dann sind wir deutlich stärker. Und wenn man dann noch abstellt auf die Mitgliederbeiträge, die diese Verbände beim SGB bezahlen, dann haben wir die GBI 11,3% mehr Mitgliederbeiträge bezahlt dieses Jahr. Und wenn man es noch hochrechnet auf die vollzahlenden Mitglieder, also die Rentner, die Lehrlinge und so weiter wegnimmt, dann sind es 19%, die die GBI mehr Mitglieder hat. Ich denke, diese Zahlen zeigen, dass diese Vorwürfe, diese Analyse unseriös ist und von dem her auch die Gefahr ist, dass wir falsche Schlussfolgerungen daraus ziehen.
Danke, Kollege von Felten. Bevor ich das Wort an Stefan Schmutz gebe, eine administrative Mitteilung. Ab sofort können die Spesen bei Viktor Blaser draußen im Foyer beim Impfercorner abgeholt werden. Und zwar ist die Kasse offen ab jetzt bis 17.30 Uhr. Also seid so gut und holt im Verlauf des Nachmittags euer Spesenguthaben ab, spätestens bis 17.30 Uhr. Jetzt Kollege Schmutz und es macht sich bereit, Kollege Corrado Pardini.
Ich kann alles glauben, vorausgesetzt es unglaublich ist. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, stimadas Dames, stimad Seniors. Unglaublich ist es, wenn heute hier alles nur schlecht gemacht wird. Wir haben in den letzten Jahren vieles auch gut, auch sehr gut gemacht. Sicherlich sind uns teilweise Fehler unterlaufen. Aber wer hätte am Kongress in Locarno vorausgesehen, dass der Aufschwung nicht kommt und die Krise sich um 2, allenfalls sogar 3 Jahre verlängert? Wenn wir aber dann schauen, wer auch in dieser Zeit die besseren Lohnabschlüsse gemacht hat, wenn wir schauen, wer mehr präsent war vor Ort, dann war es die GBI, dann waren es wir, dann war es ihr. Es kann sicher alles nur schlecht gemacht werden, das ist einfach. Aber die Arbeit effektiv auszuführen, ist überhaupt nicht leicht. Es ist sogar sehr schwierig. Zum Beispiel war in Sedrun ein außerordentlicher Einsatz nötig. Und gerade diese Sache war überhaupt nicht einfach. Zum Beispiel haben wir bis heute nur Dokumente, die beweisen, dass die Leute per Ende Jahr angestellt waren und sie dort einfach nicht mehr eine Verlängerung des Vertrages erhalten haben. Sie sind nach den Dokumenten nicht fristlos entlassen worden. Demzufolge bitte ich diejenigen, die andere Dokumente vorzuweisen hätten, sie die uns auszuliefern. Und übrigens war es gerade Pino Serci, der in der Sache Sedrun von zu Beginn weg gesagt hat, schon gut, es ist alles in Ordnung. Es war nichts in Ordnung und das hat mich rasend gemacht. Wir kämpfen auch heute noch vor Ort auf der Baustelle für diese Leute. Wir werden auch weiter kämpfen, nur wir tun dies im Moment noch ohne die Medien und ohne die Öffentlichkeit. Und wir werden alles versuchen, um das Beweisbare effektiv umzusetzen. Und jeder, der im Moment sagt, wir hätten nichts gemacht in den letzten 4 Jahren, da möchte ich darauf hinweisen, dass ihr als Mitglieder offenbar nichts gemacht habt. Schaut aber einmal auf das kleine Chur oder auf den Kanton Graubünden. Es fanden tatsächlich die letzten 4 Jahre mindestens eine Demo pro Jahr für die Arbeitnehmenden, für eine gute Sache statt. Schaut im Tätigkeitsbericht auf der Seite 35. Dort seht ihr eine kleine Zusammenfassung der Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Beginnen wir doch, es jetzt noch besser zu machen, gemeinsam besser zu machen. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Danke.
Danke, Kollege Schmutz. Kollege Corrado Pardini, Mitglied des Zentralvorstandes, und es macht sich bereit, Kollegin Renata Rovira für die IG Frauen.
Zu Beginn möchte ich Roland Schießer für die Blumen danken, und es ist effektiv so, dass der Streit und die Konkurrenz beflügelt. Wahr ist jedoch auch, dass die Konkurrenz und den Streit, den wir hatten, sehr viel Energie auch gekostet hat, und Energie, die wir, wenn wir intelligenter gewesen wären, vielleicht gezielter eingesetzt hätten. Warum ist dieser Tätigkeitsbericht für uns wichtig? Weil ich glaube, dass die Basis für die Zukunft, und das hat auch Michi von Velten gesagt, die Basis für die Zukunft, die Kritik und die Analyse von gestern und heute sein muss. Ich will mich zu 4 Bereichen äußern. Der erste Bereich, die Zentrale, und da meine ich auch die Instanzen, und die methodische Umsetzung der Ziele. Im zweiten Punkt möchte ich mich über die intergewerkschaftlichen Projekte äußern. Im dritten Punkt kurz über die Mitarbeiterpolitik der GBI. Und im vierten Punkt über die Vertrauensleute und über den Mitgliederschwund. Zu Punkt 1. Es ist de facto so, dass einer der großen Mängel unserer Organisation die fehlende Analyse von Projekten, von Sektionen, von Tätigkeiten, die in den Sektionen verrichtet werden. Rolli Schießer hat es auch gesagt, nirgends, und ich unterstreiche, nirgends wird eine seriöse Analyse der täglichen Arbeit gemacht, werden die Erfolge oder Misserfolge analysiert und die nötigen Schlüsse daraus gezogen. Eine instabile Geschäftsleitung, wir hatten 5 Rücktritte in den letzten 4 Jahren, war ausschlaggebend, glaube ich, dass wir in einer instabilen, erweiterten Geschäftsleitung Sachen diskutierten, das Tagesgeschäft täglich die Agenda diktierte, dem ZV zum Fraß vorgelegt wurde, der ZV wie das Kaninchen vor der Schlange nicht fähig war zu reagieren und über morgen nachzudenken, und die LDV, die oft das Quorum knapp erreichte, um überhaupt Abstimmungen zu tätigen. Das waren die Leitungsgremien unserer Organisation, die Gremien, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass wir eine Analyse der Arbeit machen und uns über morgen, besser noch über übermorgen Gedanken machen und den Weg aufzeigen. Das geschah nicht. Und ich glaube, im Tätigkeitsbericht kommt das zu wenig zum Vorschein. Die intergewerkschaftlichen Projekte. Ich beschränke mich da auf 3. Die GDCP und die GmbH fusionierten vor circa 9 Jahren. Ich war dabei am Kongress. Und ich muss sagen, auch dort, man versuchte zögernd, ich habe es im Zentralvorstand erlebt, mir kann man den Vorwurf machen, dass sie mich zu wenig gewehrt haben. Einige Male habe ich es versucht. Wir haben eine Analyse dieser Fusion gemacht und ich glaube, sie war zu wenig ehrlich, geprägt von persönlichen Interessen. Denn was wir heute vorfinden, und da teile ich zum Teil die Meinung von Beat Joost, ist eine GDCP, die nicht mehr da ist, beziehungsweise eine Industrie, die am Rumpf ist. Ich gehe aber mit der Kritik von Beat Joost nicht einig, wenn er sagt, dass das die alleinige Schuld der Zentrale ist, sondern ich glaube, dass es die fehlende Analyse der Situation ist und die fehlende Bereitschaft, gesamtgewerkschaftlich in der GBI Lösungen zu suchen. Und auch der Industriebereich, und den hat Beat Jost maßgeblich beeinflusst, war nicht bereit, interprofessionell zu arbeiten innerhalb unserer Organisation. Da es gelb ist, muss ich pressieren. Der Funktionärstab, Mitarbeiterpolitik der GBI, in Zukunft muss es uns gelingen, das Vakuum, das entstanden ist durch die Abgänge verdienter Kollegen, die vor 30 Jahren zu uns kamen, zum Teil politisch und ökonomisch geschult durch Parteien und Organisationen im Ausland und Inland, die fehlen uns heute. Die Rekrutierung politisch motivierter, intelligenter Funktionäre wird immer schwieriger, weil nirgends die politische Schulung in diesem Land geschieht und bei weitem fehlt sie in der GBI. Und das Schlusswort soll der Bildung gewidmet werden in der GBI, die zum Nichts verkommen ist. Und eine Gewerkschaft, die die Bildung der eigenen Mitglieder und Mitarbeiter vernachlässigt, Kolleginnen und Kollegen, ist zum Tode verurteilt. Lernen wir in der Analyse für die Zukunft, setzen wir an diesem Kongress die Basis für eine gemeinsame Zukunft in einer Diskussion innerhalb der Gremien und nicht außerhalb in den Medien. Danke.
Danke, Kollege Pardini, Kollegin Rovira. Und es macht sich bereit, Kollege Angelo Tinari von der IG Ausländer.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, was sich in dieser Diskussion hier jetzt abspielt, das ist für mich typisch für diese Männergewerkschaft. Es wird beschuldigt. Man rechtfertigt dich. Es kommt mir ein bisschen vor wie das hier. Kritik ist sicher richtig und es muss kritisiert werden. Und wer weiß das nicht besser als wir Frauen, dass in dieser Gewerkschaft einiges zu kritisieren ist. Aber was hier gespielt wird, habe ich das Gefühl, das geht nicht mehr um Kritik, sondern es geht wirklich um Schuldzuweisungen und um Verantwortungen abschaufen. Heidi hat mir heute Morgen aus dem Herzen gesprochen. Aber nicht nur als Basismitglied, vor allem als Frau führe ich mich hier völlig fehl am Platz und ich habe mich gefragt, was ich eigentlich hier soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann es nicht richtig ausdrücken, aber ich spüre, es geht eigentlich um etwas ganz anderes als um diesen Tätigkeitsbericht. Ich frage mich, um was es eigentlich geht, beziehungsweise nein, wir wissen es eigentlich, um was es geht. Wir Frauen haben in den letzten 4 Jahren unser Ziel, das wir uns am Kongress gesetzt haben, nämlich die Verdoppelung der weiblichen Mitglieder, fast erreicht. Wir sind also ein wachsender Bereich. Trotzdem, wir sind in den Gremien und im Apparat kaum vertreten. Und wir werden eigentlich nur erwähnt, wenn es politisch oder taktisch passt. Das haben wir heute auch bereits erlebt. Deshalb sagen wir, keine Hahnenkämpfe. Denn auch in diesem Oppositionspapier sind wir als Frauen nicht existent. Ich habe auf jeden Fall nichts gefunden, das mich speziell angesprochen hätte. Deshalb, wir wollen wirklich keine Hahnenkämpfe, sondern wir wollen sachbezogene Diskussionen. Und wir wollen, dass wir Frauen auch wirklich wahrgenommen werden. Nicht nur dann, wenn es um Arbeit geht und um Mitglieder, sondern dann, wenn es auch um Entscheidungen geht. Und deshalb erwarte ich von euch hier ein deutliches Zeichen. Ihr könnt es dann setzen, wenn es um die Frauenanträge geht. Und ich hoffe, dass ihr die alle unterstützen werdet. Danke.
Danke, Kollegin Rovira, Kollege Angelo Tinari. Und das macht sich bereit, Kollege Ueli Stoffer, Region Ostschweiz.
Carissimi compagni, delegati, voglio subito dirvi che sono un operaio, un lavoratore e non un funzionario. Si parla molto della base e io sono uno della base, da 30 anni lavoro, faccio attività sindacale giorno e notte, anche la domenica mattina, e vi dico che stamattina mi è arrivato veramente un dolore di pancia, ce l'ho ancora. Io qui devo parlare, perché altrimenti, perché veramente io non sopporto l'arroganza e il rispetto del padrone, questo non lo sopporto. Pensate se lo posso sopportare qui. E quindi a me il sindacato mi ha insegnato di andare a testa alta come operaio, come lavoratore, e stamattina vi confesso che mi sono vergognato per un momento di sentirmi operaio in questo sindacato, per un momento, per quanto un collega manca di rispetto a un altro collega solo perché vuole far rispettare la volontà mia, la mia volontà, dei delegati, dei lavoratori, e lo manda all'altro paese. In italiano si diceva fanculo. Ebbene, no, non ci sto. E se questi devono essere i futuri dirigenti del mio sindacato, non lo so, veramente non lo so. Detto questa parentesi, sono stato molto, veramente ferito, molto, molto. Quindi io dico d'ora in poi, non nel dibattito, nella discussione, possiamo essere anche non d'accordo, ma cerchiamo di almeno essere leali col massimo rispetto dovuto, perché altrimenti mi incazzo sul serio. Detto questo, per quanto riguarda il rapporto, io penso che nessuno è contento di questi anni, 4 anni di attività, neanche io sono contento, però questo mi porta a fare di più e essere più nel sindacato, in questo sindacato. Si parla molto per quanto riguarda, non si riesce più a parlare con gli iscritti, con la gente, con l'operaio. Si usa troppo un linguaggio. Ci siamo forse dimenticati che la maggioranza degli iscritti e la gente che noi vogliamo parlare sono operai, e io penso anche stranieri. Io dico soprattutto stranieri. E quindi quando l'anno scorso abbiamo parlato dei mezzi di comunicazione, dei modi di parlare con la gente, e abbiamo visto che quel giornale non andava bene, abbiamo fatto un altro ancora peggio, e quest'altro non so se va bene. Quando abbiamo detto che noi possiamo parlare con la gente con un linguaggio, no, entrando in tutte le case, quindi cercando di usare le radio locali che abbiamo in tutta la Svizzera, fatte da operai, di lavoratori, di giovani, eccetera, no? Dopo 4 anni, se è stato fatto qualche cosa, poi non è stato fatto niente. Io quindi pregherei di prendere veramente in considerazione questo aspetto qui. Io ho tentato nella mia regione di avere una trasmissione radiofonica del sindacato, e per vari motivi non è stato possibile, proprio perché sì, no, tu sì, io no, ma se c'è quello non ci sono io, insomma, le solite cose. E quindi io direi, se vogliamo veramente arrivare alla gente, come domenica mattina per esempio si deve andare a Berna il 4 e ci sono difficoltà, è bastato dire in una radio locale che si va a Berna, che si sono annunciate 75 persone, famiglie, per andare a Berna. E io direi che questo può essere degli esempi. Quindi facciamo la politica, facciamo i grandi progetti, facciamo tutti, ma non, io mi sento male quando trovo un operaio sulla strada, in un bar, e dico io, dice, me ne vado del sindacato, e me ne sono andato perché, no, non sono contento. Questo mi ferisce molto. Parliamo di nuovi iscritti, ma parliamo soprattutto, dobbiamo anche vedere sul perché gli iscritti ci lasciano. Ho finito, grazie.
Grazie collega Pinari. Collega Uli Stoffer, und das macht sich bereit collega Hans-Uli Scheidegger, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Wahlkampf und der zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Kongress. Und es ist klar, dass die Leute, die in Brutalo-Plättchen erscheinen, dass sie sich profilieren müssen, und das merkt man auch. Jetzt Hat man so im Wahlkampf die Tendenz, zum immer die Fehler der anderen anzusprechen, die Gegensätze noch etwas zu herauszustreichen? Und ich denke, da, wenn man so spricht, muss man über alle Fehler sprechen. Und ich habe mir einmal so nur drei, wirklich nur drei notiert. Aber die Werbung, die ist auch in diesem Oppositionspapier erwähnt. Wenn ich mich nicht schwer täusche, und ich war Mitglied dieser oder bin immer noch Mitglied dieser Arbeitsgruppe, war seit Ende 97 Pino Serci zuständig für die Werbung in der Gesamt-GBI. Also was soll diese Kritik? Industrie. Wenn ich mich nicht täusche, hat es eine Stabsstelle gegeben für Industrie. Eine Teilzeitstabsstelle. Die Regionen wurden verknurrt, dafür zu zahlen. Die Region Ostschweiz war, glaube ich, die einzige Region, die bezahlt hat. Aber diese Stabsstelle, die Beat Jost innehatte, hat bei uns überhaupt keine Spuren hinterlassen. Er hat sich dann relativ kurz nach Bern verabschiedet. Wenn ich am Bau denke, ich glaube nicht einmal Max Zubebühler und Rolli Roche können sich zurückerinnern, dass ein Ressortleiter des Baus an einer Berufskonferenz fehlte. Das ist schlicht unmöglich. Aber das ist dieses Jahr geschehen. Das gehört noch in diesen Tätigkeitsbericht. Es war Jean Kunz. Es tut mir leid, dass es so war. Ich habe Jean immer geschätzt und unterstützt, aber das habe ich nicht begriffen. Nun zu den Sektionen, und das ist mir ein Herzensanliegen. Hier wird so gesprochen, wie wenn alle Sektionen die gleichen Voraussetzungen hätten. Kolleginnen und Kollegen, ihr seid Vertrauensleute in diesen Sektionen, sonst wärt ihr nicht hier. Denkt an eure konkrete Situation. Meine Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel aus dem Rheintal, denen muss ich nicht sagen, was Gewerkschaftsarbeit im Rheintal bedeutet. Und wenn man pauschal sagt, die einen machen ihre Arbeit und die anderen nicht, dann möchte ich davor sehr warnen. Weil Vertrauensleute und neue Funktionäre, die in einer Sektion eine Stelle antreten müssen, wie zum Beispiel dem Rheintal, die treffen eine völlig andere Situation an, als zum Beispiel Pino Serci im Tessin oder Roland Schiesser in Bern angetroffen hat. Die Situation ist anders. Und ob man das wahrhaben will oder nicht, wir müssen mit diesen Realitäten leben. Wenn man aber konkret werden will, wenn mir einer hier konkret sagen will, du, Ueli Stoffer, hast die Arbeit nicht gemacht, aus diesen und diesen Gründen, dann soll er das hier sagen. Und nicht so verklausalisiert, versteckt immer die anderen, oder? Das, mit dem kann ich nicht leben, da geht es mir fast wie meinem Vorredner. Ich arbeite in dieser Organisation, ich bin auch Gewerkschaftsmitglied länger, als ich in dieser Organisation bin. Alles, was ich bin und was ich mache, mache ich hier für diese Organisation. Und es ist fast nicht zum Auszuhalten, was hier abläuft und in den letzten Monaten abgelaufen ist. Und ich bitte euch, denkt immer bei allen Worten, die jetzt noch abgegeben werden, an die konkrete Situation in euren Sektionen. Und dann wird es richtig rauskommen, auch am Samstag. Danke. Konkrete Situation in euren Sektionen. Und dann wird es richtig rauskommen, auch am Samstag. Danke.
Danke, Kollege Stoffer. Hans-Ueli Scheidecker, und das macht sich bereit, Kollege Fassendero Manuel von der Sektion Genf.
Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist etwas schwierig, gerade nach Ueli Stoffer anzutreten, weil ihr kennt die Situation alle. Wenn ich nicht komme ans Rednerpult, heißt, er hat nichts zu sagen. Wenn ich komme, heißt, der will sich nur profilieren. Es ist nicht ganz eine einfache Startvoraussetzung. Ich will nur zwei Bemerkungen machen zum Jahresbericht. Das meiste ist schon gesagt. Zum einen zum Thema Bauhauptgewerbe und zum anderen zum Thema Arbeitszeiten. Ich fange mit der Arbeitszeit an. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren unterschätzt, welchen Flexibilisierungsdruck das Kapital, die Unternehmer auf die Arbeiter und Arbeiterinnen machen werden. Wir haben unterschätzt, was uns mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit alles blühen wird. Wir haben manchmal vielleicht etwas zu leichtfertig, auch gerade im Bauhauptgewerbe, Flexibilisierungswünsche akzeptiert, den kleinen Finger gegeben und sie haben uns die ganze Hand oder den ganzen Arm genommen. Wir haben vielleicht, ich bin sogar sicher, ich bin überzeugt, wir haben einen Fehler gemacht, dass wir die zweite Revision des Arbeitsgesetzes nicht bekämpft haben. Wir haben dort ein falsches Signal gesetzt. Wir spüren das heute ganz extrem in allen Branchen, auch im Baugewerbe. Und ich denke, wir müssen hier eine Wende herbeiführen. Wir müssen in den nächsten Jahren auf diese Frage, der Frage der Arbeitszeit, ein ganz großes Gewicht legen. Wir müssen dort Gegensteuer geben können. Wir müssen den Kampf wieder für geregelte Arbeitszeiten führen. Zum zweiten Punkt. Der Jahresbericht, der schließt im Bereich des Bauhauptgewerbes mit dem Abschluss 99 und dem, was wir mit diesem Abschluss für das Jahr 2000 schon erreicht haben. Er konnte noch nicht vorwegnehmen, was wir mit dem Abschluss 2000 noch bekommen haben. Und ich denke, eigentlich gehört es dazu. Wir haben dort mehr als ein halbes Jahr hart gekämpft, intern harte Auseinandersetzungen geführt und wir haben ein mittelmäßiges Resultat, das niemanden richtig glücklich machte, herausbekommen. Aber ich denke und ich bin überzeugt, wir haben dort den Grundstein gelegt, dass wir dieses Jahr mit relativ kleinem Aufwand einen guten Abschluss machen konnten. Und wenn wir beide Abschlüsse zusammenzählen, wenn wir wissen, dass wir mit dem ersten Abschluss immerhin den automatischen Teuerungsausgleich für dieses Jahr schon mitbekommen haben und dann noch wissen, dass wir jetzt eben 200 Franken bekommen haben, dann haben wir auf den tiefsten Minimallöhnen innerhalb von einem Jahr, von Ende 99 bis ins Jahr Anfangs 2001, bis zu 8,7% mehr Lohn bekommen auf den tiefsten Minimallöhnen. Und wir haben 300 Franken Lohnerhöhungen auf allen Minimallöhnen und für die meisten Kollegen und einigen Kolleginnen auf dem Bau durchsetzen können. Ich denke, das gehört eigentlich auch noch in diesen Jahresabschluss. Und ich denke, darauf können wir ruhig auch ein wenig stolz sein. Dankeschön.
Danke, Kollege Scheidecker. Kollege Fazendeiro Manuel, es macht sich bereit, Kollege Mauro Bruno von der Sektion Lausanne.
Cher Kollege, tout à l'heure, il y a eu un camarade qui a dit ici que le syndicat c'était vous, c'était nous. Ça veut dire que le syndicat c'est l'ensemble, c'est les fonctionnaires, c'est les militants. On est tous le syndicat, les SIV. Et ça fait mal au cœur quand on voit le bilan de ces quatre ans, de tout le travail qu'on a fait, en tout cas nous, à Genève, des manifestations, des grèves, dans la construction, chez Givaudan, dans le nettoyage, dans le parc jardin, dans tous les secteurs, manifestations à Berne, etc. J'accepte pas de venir ici à la tribune écouter quelqu'un qui dit que le SIV, il a rien fait. C'est faux. Le SIV, il a beaucoup fait des choses pendant ces quatre ans. C'est vrai aussi qu'on a fait des erreurs. Et dans les erreurs, on est tous concernés par ces erreurs. Dès le comité directeur jusqu'à nous, à la base, dans nos réunions. Et puis c'est là que c'est important. Mettons-nous en cause comment on fonctionne dans notre section. Est-ce qu'on fait le boulot correctement? Faisons-nous, au niveau de la construction, le bilan de ces derniers temps. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez notre section? À Genève, on le fait. Chaque année, on fait le bilan de l'année passée et on programme l'année suivante. On discute toujours sur cette question que c'est important. Est-ce que c'est fait dans toutes les sections? Je pose la question et puis je pense que si on arrive bien réfléchir, bien discuter dans nos sections, avec les permanents, avec les militants, sur ce qui n'a pas fonctionné, on arrive à trouver des solutions. Quand à la maison syndicale, chers collègues, c'est comme le train qui a parti de Pigeneuve, il va arriver à Zurich. Le train, il est à Berne aujourd'hui. On ne peut pas dire, maintenant, on fait reculer le train jusqu'à Genève. Je ne suis pas d'accord. On continue. Merci.
Danke, Kollege Fazendeiro, Kollege Bruno Mauro und es macht sich bereit, Kollege Gérard Voss, der Sektion Lausanne.
Chers collègues, bien sûr, sur le programme d'activité, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de points que moi, je ne partage pas du tout. Alors, je parle un peu avec la rage dans le ventre. Il y a des choses qui j'arrive pas à avaler. Il y a surtout un point qui s'est passé justement l'année passée, c'est sur la négociation salariale, sur les 200 francs par exemple, où il y avait des mobilisations qui se sont mises sur le pied. Il y a eu pas mal de négociations, il y a eu pas mal de conférences professionnelles. Et on est arrivé au point que le camarade Couchepin est intervenu. Ça ne m'a pas plu, vraiment. J'estime qu'on doit réapprendre dans notre syndicat à utiliser ces armes que nos ancêtres utilisaient beaucoup avant nous, au départ, quand ils ont construit justement ce syndicat. Et ces armes, c'est la base, c'est nous les militants. C'est nous qu'on doit faire en sorte que ce syndicat doit bouger. Mais on ne nous donne pas les moyens. J'ai l'impression que notre syndicat s'est renfermé un peu dans comme en assistance sociale. Il traite des affaires comme ça, en oubliant que le rôle d'un syndicat, c'est justement d'organiser les travailleurs sur le lieu de travail. C'est pour ça que les syndicats devraient être présents beaucoup plus sur le lieu de travail que dans les bureaux. J'estime justement que jusqu'à présent, il n'a pas fait assez dans ce sens. On est en train de se couper un peu de la base. Notre direction, elle est en train de se couper de la base. On parle, je travaille dans le bâtiment, quand je parle avec les ouvriers, il y a beaucoup de réactions négatives vis-à-vis de notre direction. Et je pense que ça, notre direction doit tenir compte, doit faire en sorte que les choses doivent changer. Et pour changer, j'estime et j'approuve justement ce manifeste qui s'est créé, qui ne critique pas seulement, mais qui donne des solutions. Moi, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour dire que ma direction a fait des bêtises. Non. Je suis là pour dire que de là, on doit tirer des leçons et on doit pouvoir s'organiser mieux, toujours en tenant compte de la base, toujours en essayant de faire bouger cette base. Parce que là, petit à petit, si on continue comme ça, j'ai l'impression qu'on va devenir un assistant social et que la lutte syndicale restera dans les tiroirs. C'est tout.
Danke, Kollege Gérard Forster. Als nächstes macht sich bereit Kollege Beat Jost, Sektion Oberwallis.
Bien, chers camarades, moi je trouve que le manifeste a déjà de l'effet, hein? Ça cause, nom de chien. C'est un congrès qui bouge un peu. On s'emmerde pas trop, comme dirait l'autre. Donc, il y a déjà un but qui est atteint, même si tout le monde ne se rallie pas à nos idées. Bien entendu, on savait bien que le congrès s'est partagé, et c'est le cas. Mais j'aimerais revenir sur un point, malgré tout, qui a été développé par Achille Renault, notamment, avec les travailleurs noirs du Lesotho, qui ont travaillé sous les NLFA, et qui ont perdu leur emploi suite à tout ce que vous savez, et que Achille nous a dit qu'il faudrait 40 000 francs pour les défendre. Il dit aussi que ces travailleurs ont été membres du SIB. Alors, moi j'aimerais quand même qu'on vote sur cette proposition, parce que nom de chien, un congrès c'est pas que de la parlotte, mais si on veut avoir une action de solidarité de ce congrès qui prenne la décision de défendre les gens du Lesotho qui nous font confiance, je trouve que ce serait bien, et je demande qu'on vote là-dessus, s'il vous plaît, merci.
Danke. Nächster Redner, Kollege Beat Jost. Und es macht sich bereit für die Replik, Kollege Vasco Petrina.
Genossinnen, Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zur Sache. Ueli Stoffer, du hast recht mit deiner Kritik an mir. Du hast recht, du hast mir zu Recht vorgeworfen, ich war effektiv Industriestabssekretär. Und ich bin konsequenterweise nach 9 Monaten gegangen. Und ich sage dir, warum? Weil es in diesen Strukturen nicht möglich war, vernünftige Arbeit zu leisten, vor allem vernünftige Arbeit zu leisten von Fissbaus, wo man doch und vor allem eben den Basler Teig hätte kneten müssen in der Industriearbeit. Lassen Sie mich
lassen Sie mich drei Feststellungen zu diesem Thema machen. Faktisch ist alles, was damals im Rahmen der Fusion von GmbH und GDZP in Bezug auf den Industriebereich vereinbart wurde, versprochen wurde oder sogar im Fusionsvertrag festgehalten wurde, zum toten Buchstaben geworden. Ab diesem Kongress ist der Industriesektor, das heißt der ehemalige GDZP-Bereich, in den wichtigen Gremien der GBI nicht mehr authentisch und nicht mehr kompetent vertreten, weder in der Geschäftsleitung noch im Zentralvorstand. Der Industriebereich, mein lieber Freund Hans Scheppi, ist in dieser Gewerkschaft, und das ist die Kritik, die wir üben, endgültig zur Quantité negligible, zur vernachlässigbaren Größe verkommen. Das war nicht allein deine Schuld. Ich habe heute Morgen schon gesagt, auch ich stehe in diesem Bereich als Zuständiger für die größte Industriegruppe der GBI, nämlich die Lonza-Fisp, auch in der Pflicht und auch in der Verantwortung. Aber es lag, und das ist wichtig hier festzustellen, in deinem Verantwortungsbereich als Ressortleiter der Industrie. Dabei waren wir uns damals einig, der Industriebereich ist und bleibt zwar im Vergleich zum Bau zahlen- und mitgliedermäßig klein. Aber es ist ein gewerkschaftspolitischer Schlüsselbereich. Dies vorab mit Blick auf die Profitweltmeister und der Regulierungsvorreiter der Basler Chemie. Zweitens, den Bossen dieser Basler Chemie, dieser schweizerischen Schlüsselindustrie, deren Entscheide für alle anderen Chemie- und Industriebetriebe und darüber hinaus für alle anderen Branchen Signalwirkung hatten und haben, setzten wir, und ich meine die ganze GBI, schlicht und einfach gewerkschaftlich zu wenig entgegen. Wir verbreiteten Ohnmacht und Resignation. Wir waren Bedenken statt Hoffnungsträger. Wir schwadronierten von dem angeblichen Ende, und das war der historische Fehler der linken Bewegung und auch der Gewerkschaften. Wir schwadronierten vom Ende der Lohn- und Sozialfrage und ließen uns stattdessen bei Gelegenheit als Stiefelknechte der multinationalen Standortspiele der Konzerne einspannen. Das ist der Basler Stoff im Industriebereich. Das ist der Basler Stoff, aus dem auch die Niederlagen im Industriebereich sind. Drittens, der Blick auf die tote Erde hinter den fortgesetzten gesamtauftraglichen Dammbrüchen der 90er Jahre ist erschütternd. Den vertraglichen automatischen Teuerungsausgleich ausradiert. Die Bezahlung des Teuerungsausgleiches in den jährlichen Verhandlungen liquidiert, die Gewährung genereller Lohnerhöhungen durchlöchert, die Gewerkschaften aus ihrem Kerngeschäft den Lohnverhandlungen verbannt und schließlich quasi als Gipfel der Demütigung ungerechte, unsolidarische, unannehmbare Leistungs- und Bonuslohnsysteme aufgezwungen. Und das alles brav geschluckt, als seien wir die sozialpolitischen Versuchskaninchen der Basler Chemiekonzerne. Wie kann Hans Scheppi, wie er das heute Morgen getan hat, gesagt, alles in allem haben wir, so hat er es heute gesagt, alles in allem haben wir die Substanz der Gesamtarbeitsverträge verteidigt. Das ist doch komplett falsch. Das Gegenteil ist wahr, wir haben die Gesamtarbeitsverträge verteidigt, aber wir haben uns die Substanz dieser Verträge nehmen lassen. Und das ist der Minuspunkt der ganzen Geschichte. So bitter es ist, die Bilanz ist brutal und keine Schönfärberei kann darüber hinwegtäuschen. Wenn heute selbst die Angestellten der Basler Chemie offen und öffentlich die Lohn- und Lohnsystemfrage thematisieren und ihre tiefe Unzufriedenheit manifestieren, dann müssen wir ehrlich sagen, wir haben in diesen Auseinandersetzungen versagt. Wir müssen besser werden, wir müssen wieder kämpfen, wir müssen die Lohnfrage und die soziale Frage mit all ihren Facetten wieder ins Zentrum unserer Arbeit stellen. Und für den Industriebereich heißt das, es ist unsere Verantwortung, den Industriebereich in der GBI wieder eine klare Priorität zu geben und eine klare Verantwortung. Und die Bewegungsführung in diesem Schlüsselbereich muss wieder national koordiniert und geführt werden. Und das ist der Sinn und Zweck der Kritik. Und wenn dieser Kongress einen Sinn macht, dann müssen wir die richtigen Lehren daraus ziehen. Meine Damen und Herren, man kann schön färben und man kann schöne Sprüche machen. Aber wenn man die Umfragen anschaut, wenn man mit den Leuten redet, dann sind gerade die kleinen Menschen, die mit den kleinen und mittleren Einkommen, die sich heute enttäuscht von uns abwenden, die das Vertrauen in unsere
Kollege
Bewegung
Jost,
verloren haben.
Satz.
Und es geht darum, dieses Vertrauen wieder zurückzugeben. Das ist die Realität. Wer sich hier nicht stellt, ändert in der Schweiz nichts. Wir möchten aber, dass sich in der Schweiz etwas ändert. Ich danke Ihnen.
Danke, Kollege Vasco Pedrina.
Care compagni e compagni, prima di dire due parole conclusive di sostegno al rapporto d'attività, permettetemi di aprire una parentesi breve sul conflitto che ci oppone da mesi a Sergi, Kunz e Jost. Care compagni e compagni, si possono avere divergenze d'analisi, si possono avere divergenze sulle proposte concrete, non sono così grosse. Si possono avere divergenze sulla concezione del sindacato, e lì sono già più grosse. Tutto legittimo, possiamo discutere di tutto. Dove però, compagni e compagni, ci deve essere una base comune, e non c'è stata, è sul modo di comportarsi, nel modo di condurre il dibattito, lo scontro di orientamento. Abbiamo, e questo mi rallegra, questa mattina e questo pomeriggio condotto una discussione franca, controversa, ma aperta, costruttiva, nella migliore tradizione del SEI. Non è stato così nella fase che ha preceduto questo congresso. Il metodo di Sergi, Kunz e Jost di condurre campagne di denigramento pubbliche, attribuendoci posizioni che non abbiamo neanche difeso, non è il metodo da seguire. E io vorrei prendere solo tre esempi. Questo è la serie di articoli che è uscita sulla Sonntag Zeitung. Manca ancora l'ultimo di domenica scorsa. Questo è un esempio ticinese. E questo è un esempio romando. Non è con questi metodi che possiamo andare avanti, perché hanno un effetto deleterio. Hanno un effetto deleterio perché minano il clima di collegialità e minano i rapporti di fiducia fra i colleghi, e portano anche pregiudizio all'immagine e alla reputazione del SEI, e col tempo alla fiducia che i lavoratori hanno nei nostri confronti. E compagni e compagni, non vi sarà rilancio possibile del SEI, e adesso abbiamo veramente la possibilità con la ripresa economica, senza che i suoi quadri si rispettino reciprocamente e si comportino fra di loro correttamente, pur dando spazio a tutte le sensibilità e alle tutte diversità di orientamento politici, e senza che i suoi quadri abbiano un comportamento leale nei confronti del SEI, seguendo il motto critichiamoci pure duramente internamente, ma difendiamo il SEI e la sua immagine, la sua reputazione, uniti di fronte all'esterno. Uniti siamo forti, è sempre stato il nostro slogan. Oggi dobbiamo dire uniti nella diversità e nel rispetto reciproco siamo forti. Vorrei adesso, ho chiuso la parentesi, vorrei riprendere in francese. Et j'aimerais pour terminer appeler à voter oui au rapport d'activité. J'estime, malgré toutes les critiques qui ont été formulées dans le rapport lui-même, parce qu'on a fait l'autocritique, et dans toutes les critiques qui ont été formulées ici, malgré tout cela, notre bilan de législature se laisse voir. Certes, nous avons perdu des membres, mais pas en minime partie, comme dit le texte de Sergi et compagnie, non pas en minime partie à cause de la crise, mais surtout à cause de la crise. Et ceux qui liront le livre qui vous sera distribué en cadeau verront que c'est aussi à cause de la crise que nous avons perdu beaucoup de militants, que notre réseau de militants s'est affaibli. Et c'était des militants et des militantes de valeur. Nous avons payé cela aussi avec des difficultés dans nos sections. Mais malgré ce contexte-là, nous avons fait des bonnes choses et même des choses remarquables. Malgré les attaques patronales, nous avons préservé pas seulement la convention collective, aussi la substance des conventions collectives. L'exemple de l'industrie, d'abord, la défaite, on l'a eue en 1994 et pas dans la dernière législature, hein. Mais dans tout le reste, à part le contrat de la chimie, on a tenu la substance des conventions collectives, et en tout cas mieux que tous les autres syndicats. La FTMH, la convention nationale, notre convention phare, si on prend la convention 1991 et aujourd'hui, plus moins...
Okay, Petrine, die Redezeit gilt auch für Geschäftsleitungsmitglieder. Ich bitte dich, zum Schluss zu kommen.
Je demande encore une minute.
Non, Vasco, wir haben das nicht bei den anderen zugestanden. Wir müssen hier strikt sein, weil wir haben noch 3 Tage Kongress und nicht noch eine Stunde.
Je voulais juste dire, je le fais très résumé. Nous avons maintenu les positions sur le plan conventionnel. Nous avons paré les attaques néolibérales. Nous avons renforcé notre capacité référendaire. Nous avons gagné des votations, on ne le faisait plus depuis 30 ans. Nous avons préservé, même développé notre capacité de mobilisation. Et nous avons, par nos réformes successives aussi, réformé notre organisation et par là, contribué à mettre en marche un mouvement de réorganisation de tout le mouvement syndical. Et ces 3 dernières années, avec la maison syndicale, nous avons réalisé en 3 ans ce que le mouvement syndical avait réalisé en 30 ans. Nous pouvons être fiers de ce résultat et nous avons aussi maintenu notre force financière. Nous sommes assis sur un trésor de guerre qui est plus grand qu'en 1991.
Ça, okay, c'est le résultat
et pour cela, je vous appelle à voter oui au rapport d'activité.
Das Wort hat jetzt für die Replik. Kollege Hans Scheppi, der auch in das Traktandum eingeführt hat.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Oliver Peter hat es gesagt, ein Tätigkeitsbericht ist eigentlich keine Gesellschaftsanalyse, es ist auch kein Programm, sondern es ist eine kritische Bilanz. Man stellt die negativen Punkte den positiven Punkten gegenüber. Und ich glaube, wir haben das gemacht. Die Bilanz ist weder schönfärberisch, wie gesagt worden ist, sie ist auch nicht, es wird nicht alles gut geschrieben, es ist eine kritische Bilanz und meines Erachtens ist sie einigermaßen ausgewogen, diese Bilanz, die wir gemacht haben. Das gilt im Prinzip auch für den Industriebereich. Ich meine, die Meinung von Beat Jost, dass der Industriebereich eine Quantité negligeable geworden ist, die teile ich nicht. Wir werden uns auch, ich kann ihm auch versichern, wir werden weiterarbeiten im Industriebereich und wir werden schauen, dass der Industriebereich weiterhin eine wichtige Rolle spielt in der GBI. Dass es keinen authentischen Vertreter gibt, wie er sagt, in der neuen Geschäftsleitung, das ist möglich. Aber ihr wisst vielleicht, dass ich ihn ja angefragt habe, ob er kandidiert, er hat das ausgeschlagen, er kandidiert jetzt in anderen Zusammenhängen, das ist seine persönliche Angelegenheit, aber das nur so viel zu der authentischen Vertretung des Industriebereichs in der Geschäftsleitung. Was die Bilanz, die inhaltliche im Industriebereich angeht, dort ist es so, dass, hat Vasco im Prinzip schon gesagt, die großen Einbrüche, automatischer Teuerungsausgleich, das war 93, war übrigens noch in den heroischen Zeiten der GTCP, als sie noch nicht verschwunden ist in der großen GBI, sondern es war noch GTCP-Zeit und ich möchte daran erinnern, dass überall, überall der automatische Teuerungsausgleich abgeschafft worden ist. Es ist das also nicht gerade eine, war nicht gerade eine Spezialität der Basler Chemie. Wir haben weitere bittere Niederlagen hinnehmen müssen. Es ist kein Streik zustande gekommen, dieses Dreistufenmodell. Das war eine sehr bittere Geschichte. Und es war aber im Prinzip auch nicht in den letzten 4 Jahren. Und wenn ich persönlich die Hauptverantwortung für das trage, hättet ihr mich am Kongress in Locarno nicht mehr wählen müssen und das nicht jetzt zur Sprache bringen. Sonst haben wir, ich halte daran fest, das GAV-System einigermaßen stabilisiert in der Chemie, in einer schwierigen Situation mit Auslagerungen, Fusionen, Restrukturierungen, wo uns die Betriebsgruppen zerschlagen wurden, wo man ständig neue Arbeiterkommissionen und Betriebskommissionen suchen muss. Das war keine leichte Situation, da steckt eine immense Arbeit dahinter, die in Basel geleistet worden ist. Das möchte ich hier auch mal sagen. In einer solchen Situation der Restrukturierung. Es ist uns auch gelungen, neue Einheitsverträge durchzusetzen für GAV-Personal und Angestellte. Und wir haben Schwächen im Industriebereich, das ist ganz klar. Wir haben auch Schwierigkeiten, die Leute zu mobilisieren, gerade auch in der Basler Chemie. Aber wir haben Anstrengungen unternommen, systematische Anstrengungen, keine Restrukturierung vorbeizugehen lassen ohne Antwort. Und wir haben bei Syngenta eine Antwort erteilt auf dem Flughafen in Mühlhaus. Und weiterhin haben wir versucht, die Leute zu mobilisieren und wir haben auch erste Erfolge. Wir haben 2 Verträge verloren im Industriebereich, das habe ich gesagt, Burgen und Langenthal. Wir haben aber auch neu in der Zementindustrie, Hans Baumann hat das heute Morgen auch mir noch gesagt, den Abdeckungsgrad wieder erhöhen können. Also auch von dort her können wir sagen, die Bilanz ist einigermaßen ausgeglichen. Hinter dem steckt eine riesige Arbeit in dieser Zeit der Krise und der Restrukturierung. Und ich möchte allen nochmals herzlich danken für die Arbeit, die sie geleistet haben in den letzten 4 Jahren. Es ist eine riesige Arbeit und ich bitte euch ebenfalls, dem Tätigkeitsbericht zuzustimmen.
Danke, Kollege Scheppi. Wir sind am Schluss der Debatte um den Tätigkeitsbericht und gemäß Punkt 7 der Geschäftsordnung sind am Schluss einer Debatte persönliche Erklärungen zulässig. Für eine persönliche Erklärung hat sich gemeldet Kollege Pino Sergi.
Scusate se allungo, ma se dovessi essere eletto sulla base delle volte che il mio nome è ritornato in questo dibattito sarei già ben piazzato, quindi permettetemi che 2 o 3 precisazioni su cose che sono state dette, proprio che riguardano la mia attività, le dica per esattezza. E la prima è questa, è una constatazione di tipo politico. Io dall'inizio del 97 praticamente lavoravo alla centrale, quindi per il Ticino ho mantenuto solo la formazione sindacale, quindi Michael, se sei insoddisfatto della situazione in Ticino del reclutamento, abbiamo qui dei segretari istituzionali e regionali, non so se puoi discutere con loro sul Ticino. Primo punto. Mi sono occupato alla centrale del coordinamento delle discussioni dell'attività di reclutamento. Mi sono occupato della direzione del Dicastero Esteri perché il compagno Pacheco era stato sfiduciato dai suoi colleghi e quindi ho condotto io concretamente l'attività quotidiana. Mi sono occupato del progetto di riforme di strutture che avete approvato, così come, non sempre da solo ma con altri colleghi, avete approvato al congresso di marzo. Mi sono occupato della mobilitazione nel settore dell'edilizia. E quindi quella eccezionale mobilitazione di cui ci ha parlato il comitato direttore, teoricamente ne sarei io il responsabile, ma non sono qui a prendere meriti e non credo che bisogna discutere in questo modo, cari compagni. E mi sono occupato anche negli ultimi mesi del salvataggio del bouquet di iniziative su cui io ero contrario, tra l'altro, ma siccome bisognava farlo ho annoiato le sezioni per riuscire a fare quello con altri compagni. Questi erano tutti i compiti che io avevo al 70 o 80% della centrale, quindi non sono qui né a giustificarmi né a voler, dico solo quello che facevo. Sul reclutamento, tre risposte molto brevi. È chiaro, io coordinavo assieme a altri la campagna reclutamento e quante volte abbiamo discusso in seno a questa commissione, a Sceppi può rispondere, il presidente c'erano, quante volte abbiamo discusso sulla situazione del reclutamento nelle singole regioni e sezioni, e io, beh, i verbali ci sono, possono testimoniare, potevo solo dire secondo me bisognerebbe rafforzare i funzionari, la loro presenza, queste cose. Poi il compito di prendere queste decisioni spettava ai segretari regionali e ai segretari di sezione, quindi spettava alle istanze di direzione. Evidentemente non potevo andare io alla sezione di Ginevra, sono andato e dirgli dovete assumere tre nuovi funzionari perché dovete fare dei soci, o alla sezione di Winterthur. Io potevo solo coordinare questa cosa e vedere se il rapporto tra gli obiettivi e quello che succedeva funzionava o meno. Questo giusto per dire. È chiaro che questa mattina si è parlato delle responsabilità. Nessuno ha mai fatto delle accuse personali a un singolo o all'altro. D'altronde io sarei anche malvenuto, perché lo so anch'io, con tutte le cose che ho enumerato come responsabilità che io avevo, è chiaro che in un certo senso della direzione del 6, della direzione allargata, anch'io ne facevo parte, quindi il bilancio sugli aspetti negativi eventualmente è chiaro che coinvolge in parte anche me, ma le responsabilità, cari compagni, sui progetti che nascono non sono uguali per tutti. Se la casa sindacale non si è sviluppata in un certo modo, beh, non tutti hanno sempre avuto lo stesso approccio sulla casa sindacale. Devo forse ricordare che io sono stato l'unico dei due comitati centrali, 6 e FLMO, a non votare questo progetto, perché dicevo non va abbastanza avanti verso un sindacato interprofessionale. Se Unia non si è sviluppata come doveva, io mi ero astenuto dicendo, mettendo a nudo una serie di cose. Allora non voglio dire che io ho visto giusto gli altri sbagliato, voglio dire che quanto c'è nel documento che avete ricevuto non è che me lo sono sognato la notte di Natale, è il risultato di cose che io ho detto a più riprese, con me anche altri compagni. I compagni che con me hanno partecipato alle riunioni del Comitato Centrale possono testimoniare come in questi anni io, ma anche altri, sistematicamente su alcune cose abbiamo espresso dei punti di vista critici, accettabili o meno, ma un punto di vista, che oggi sono poi confluiti in parte anche nei documenti, diciamo, dell'opposizione. Un'ultima cosa sulla questione di Sedrun. Io ero presidente della Commissione Paritetica Nazionale, qui c'è un altro compagno che ne faceva parte, il compagno Beat Antamatten, che non è assolutamente un simpatizzante del manifesto 6, e quindi quanto ha detto Schmutz assolutamente non sta né in cielo né in terra. Potete chiedere al compagno Beat Antamatten, di cui potete fidarvi, cosa è successo. Però su Sedrun permettetemi, concludo con questo, di dire qualcosa, perché lì tocca uno dei problemi che ho detto questa mattina del nostro rapporto con i lavoratori. Al momento più importante della questione di Sedrun c'erano 100, per caso, non lo succede mai per caso, ho portato il foglio che mi ero scritto alcuni mesi fa, su 147 lavoratori presenti, sapete quanti membri, questo potrebbe essere un bel concorso, aveva la sezione di Coira in quel cantiere? Beh, ve lo dico io, 13 iscritti. Dopo ci si può anche chiedere perché l'azione sindacale non è abbastanza importante, ed è quella discussione che abbiamo fatto stamattina sul fatto che abbiamo ancora un rapporto vivo o meno con i lavoratori sui cantieri. Grazie.
Danke, Kollege Sergi. Wir sind jetzt nach 30 Beiträgen am Schluss der Debatte um den Tätigkeitsbericht. Ich denke, die 30 Beiträge, die wir heute hatten, das macht im üblichen Verlauf ungefähr die Wortmeldungen von 6 oder 7 Kongressen zu diesem Traktandum aus. Das ist sicher gut und notwendig, dass man diese Fragen auch diskutiert. Bevor wir zur Abstimmung schreiten, bitte ich den Präsidenten der Rekurs- und Beschwerdekommission, Kollege Urs Gresslin, einen allfälligen ergänzenden Bericht abzugeben. Wir haben den schriftlichen Bericht im Ordner klassiert unter 5, ebenso den Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. Und damit sage ich auch, dass sich Kollege André Weyer als Nächster bereit machen soll.
Er ist nicht da, er kommt nicht.
Okay, keine.
care compagni e compagni, mi sembra che la situazione all'interno del sindacato 6 non sia così difficile e litigiosa come si potrebbe pensare ascoltando gli interventi al riguardo del rapporto d'attività dell'ultimo quadriennio. Almeno per quanto riguarda il lavoro della commissione di ricorso e reclamo, infatti il lavoro è diminuito in questo quadriennio. Di fatto, se guardate cosa è successo nel quadriennio precedente a questo quadriennio, la commissione non si è mai dovuto riunire. Sono stato presidente per 2 quadrienni e, come avete potuto leggere sul rapporto d'attività, gli interventi erano solo formali e i contrasti si sono risolti. Continuo, spero che tutti lo capiscano.
Die Übersetzung funktioniert nicht auf Französisch, von Italienisch auf Französisch. Bitte überprüfen oben.
Continuo. Sono stato presidente per 2 quadrienni e, come avete potuto leggere sul rapporto d'attività, gli interventi erano solo formali e i contrasti si sono risolti senza che la Commissione doveva prendere posizione. I particolari potete riprendere dal rapporto che abbiamo fatto. Lascio questo incarico per i limiti della eleggibilità e vi ringrazio per la vostra fiducia accordata. Grazie.
Danke, Kollege Gresslin. Kollege André Weihe, Präsident der GRPK, verzichtet. Ihr habt ja den Bericht in den Unterlagen, hat keine weiteren Ergänzungen. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, zu Recht, dass Kollege Forster in Sachen Sedrun verlangt, dass man sich um die Leute, diese Lesotho-Arbeiter, kümmert. Und er hat eigentlich eine Abstimmung verlangt. Ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man sich um diese Leute kümmert. Und die Federführung ist bei unserer Sektion Graubünden. Ich bitte auch die Kollegen, die Informationen haben, diese Sektionen auch zu transferieren in die zuständige Sektion. Und ich denke, darüber müssen wir jetzt nicht abstimmen. Das ist ein Muss, dass man diese Leute nicht hängen lässt, sondern sich für sie einsetzt. Wir kommen zur Abstimmung über den Tätigkeitsbericht. Zuerst die Frage, wir wollen diese Abstimmung auszählen lassen. Und ich frage deshalb zuerst die Stimmenzähler, ob sie alle da sind. Elvira Masso.
Ja.
Ruth von Roh. Ja. Karl Willi. José Fonville, ja. Neuhaus Gertrud, Amherd Freddy, Rigozzi Giampiero, Alberto Michel, Abel Martinez
ist da.
Okay, gut. Wer den Tätigkeitsbericht, so wie von der Geschäftsleitung vorgelegt, annehmen will, soll das bezeugen mit Erheben der Stimmkarte. Und ich bitte die Stimmenzähler, Stimmenzählerinnen, ihre Tische auszuzählen. Tisch 4 und 5. Elvira Masso. 13. Tisch 6 und 7. Ruth von Roh, 15, 8, 9 und 10, Kollege Willi Karrer, 27, Tische 11 und 12, Kollegin Katrin Gerber, 24, schau sie vor vom Willi, Entschuldigung, die Tische 13, 14, 15, Kollegin Gertrud Neuhaus, 32. Die Tische 16 und 17, Freddy Amherd. Wie viel? 16. Die Tische 18, 19, 20, Giampiero Rigozzi. 20. Tisch 25, Michel Alberto.
Tisch 24 und 25
sind beide Tische. 10. Dann Tisch 26, 27, 28, Abel Martinez. 14. Wer den Tätigkeitsbericht ablehnen möchte, soll das auch bezeugen mit Karten erheben. Tische 4, 5, 2, 6, 7, 0, 8, 9, 10, 0, 11, 12, 3, 13, 14, 15, 4, 16, 17, 1,
11,
11, 18, 19, 20,
wie viel?
10, Tisch 25, 0, 26, 27, 28, 2. Gut, der Rechenschaftsbericht wurde angenommen mit 171 zu 32 Stimmen.